Komm, Benne, wir müssen uns auf Dienstagmittag vorbereiten.
Was wollen wir denn Dienstagmittag machen, Basti?
Genau dasselbe, was wir jeden Dienstagmittag machen wollen. Wir versuchen, die Podcast-Herrschaft an uns zu reißen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge MedTech-Musi, Folge Nummer 46, wenn ich es richtig im Kopf habe.
Ja, ich war mir was sicher, nicht sicher, 45 oder 46, irgendwie so um den Dreh.
Ja, es ist mal wieder, sagen wir, ein bisschen länger her, seit wir uns das letzte Mal gehört haben.
Ich hatte aber auch echt keine Zeit.
Ja, ich hatte auch Zeit, weil ich keine Zeit und... wenn ich Zeit hatte, hast du keine Zeit, so wie das halt normal ist. Aber trotzdem,
ja, so normal, ne?
Lange nicht gehört und trotzdem wieder erkannt, herzlich willkommen. Benne, wie geht's?
Hi, hi, hi. Ja, schön. Du musst eigentlich wieder, du hast dein Intro vergessen.
Mein Intro?
Ja, du sagst doch immer, herzlich willkommen. Du hast direkt angefangen.
Hab ich?
Ja, weil dann müsste ich wieder...
Ich hab das doch gesagt, oder? Du hast mir nicht zugehört. Egal.
Ja, dann muss ich noch meinen zweiten Satz sagen. Und mit mir in der Bad-Höhle der Wissenschaftskommunikation, Sebastian Deutsch. Also, nicht gesagt.
Das stimmt.
Das hab ich extra ausgedacht.
Was ist denn Schönes bei dir passiert in der Zwischenzeit,
oh,
wo
Gott.
Wir uns nicht gehört haben?
Viel, viel, viel. Und vor allen Dingen, weil das ja nicht so lange her ist, relativ viel Kram, der irrelevant ist. Jetzt habe ich mir ein paar aktuelle Dinge und ein paar Bomberchen rausgesucht.
Ja, dann tell me.
Ja, vor allen Dingen, der Motorsport hat es wieder so richtig angefangen. Es ist jetzt wieder,
stimmt.
Es ist jetzt fast, es ist Mai, es wird warm. Dann kommen die Leute wieder auf die Idee, sinnlos im Kreis zu fahren. Und ich finde das ja ganz großartig. Also, ja. Und zu dem Zwecke war ich jetzt letztes Wochenende Samstag, genau, also am 15-7.
Acht.
Nee, es war ja ein Tag noch vor, also am 7.
Ach so.
War das Rennen. Am 7.5. in Spa-Francorchamps in Belgien, das ist ja nicht so weit von Aachen. Und hat mir die WEC da angeguckt. Da waren die 6 Stunden von Spa-Francorchamps. Und da muss ich mal wieder sagen, Sportwagen sind die besten. Das ist einfach großartig zum Zuschauen. Und der Fanservice ist da, also man kann da durchs Paddock laufen.
Ja,
man kann da, du kannst halt fast in die Boxen reingehen und alles antatschen. Die lassen da auch teilweise, also vor allem das Team Iron Links ist mir da in Erinnerung geblieben. Da lagen einfach die Anbauteile einfach dann so im Paddock rum. Also hättest du zur Not die auch einfach unter den Arm klemmen können, mitnehmen können. Die Schnauze vom Glickenhaus habe ich angetatscht. Der stand ja auf Pole.
Ach, das Glickenhaus fährt WEC mit?
Ja, der stand sogar auf Pole.
Ach, wusste ich gar nicht. Ich dachte, der würde mehr oder weniger immer nur die 24 Stunden mit erkühlen.
Ja, aber das sind ja zwei verschiedene Autos. Das eine ist ja quasi ein GT3-Pendant
so,
und das andere
okay.
ist ein Hypercar.
Okay.
Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Die sind auch gleichzeitig gefahren, weil in dem gleichen Wochenende war 24 Hours Qualifying am Nürburgring.
Ja, ja, stimmt. Das
und der Jim Glickenhaus ist quasi die ganze Zeit zwischen Spa und Nordschleife hin und her gependelt.
Gibt Schlimmeres, würde ich sagen.
Ja. Ja. Ja, war sehr schön anzugucken. War auch leider sehr nass. Ich bin richtig, richtig nass geworden.
Ui.
Und deshalb habe ich es auch dann nicht zu Ende geguckt, sondern ich bin dann eine halbe Stunde vor Schluss gegangen, weil das es wurde dann halt auch 18 Uhr und dann wurde schon recht frisch und ich war immer noch nass. Das war sehr unpleasant.
Mhm.
Aber es war wieder sehr spannend zu gucken. Es war ein 6-Stunden-Rennen und die Messe ist quasi zumindest in der LMP2 und der GTE Pro und der GTA M nicht bis zur letzten Sekunde gelesen.
Mhm.
Die Hypercars lassen wir jetzt mal außen vor. Weil ja, de facto gut. fahren da ja nur vier Autos und dann ist ein Toyota noch ausgefallen und dann so nach dem Motto, ja danke, ja, jeder von euch gewinnt. Nee, es sind ja nur zwei Toyotas.
Ja, wir fährten sonst aber, noch die...
Alpine fährt mit dem alten quasi Orica-Chassis R13 von Rebellion mit. Das ist das gleiche Auto. Die haben dann das gekauft und umlackiert und fahren dann unter Grandfathered LMP1. Das darf dieses Jahr quasi auch noch mitfahren. Und nächstes Jahr bauen die dann was anderes. Oder so LMDH. Und da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Und LMH. Ja, der Glickenhaus ist halt ein Hypercar, also ein LMH. Also eigentlich die gleiche Kategorie wie der Toyota. Allerdings ist Glickenhaus dafür halt gegangen für einen reinen konventionellen Antriebsstrang ohne Hybridisierung. Und deshalb ist das quasi auf Renndistanz dem Toyota deutlich unterlegen. Vor allen Dingen, so wie es für mich aussah, weil gegen Stintende dem Auto immer wieder die Hinterreifen ausgehen, weil die ganze Leistung halt da über die Hinterräder abgesetzt wird. Und die Toyota dann einfach quasi gegen Ende des Stints immer über dieses arme Auto hergefallen sind. Ja, allerdings scheint Toyota auch noch einige Technical Gremlins zu haben. Das Ding hatte mit Critical HV, also Leistungselektronik Problemen zu kämpfen, eins von denen, und ist dann liegen geblieben. Die Probleme haben sich auch durch das ganze Wochenende schon gezogen. Ulkigerweise, was heißt ulkigerweise für die jetzt wahrscheinlich nicht, meine ich die gleichen Probleme auch schon beim ersten Rennen der WEC in Sebring gesehen zu haben. Allerdings da bei dem anderen Auto.
Dann ist das deren Problem, so wie bei der Formel 1, die Mercedes nicht aufhören zu springen.
Ja, oder dass die Red Bulls denkbar unreliable sind. Das ist halt echt blöd, wenn du ein Auto hast, was konkurrenzfähig ist, aber dann leider auch relativ häufig liegen bleibt. Das ist dann auch nicht so gut.
Ja, das stimmt. Wobei ich glaube, für mich als Fahrer wäre es befriedigender, dass, wenn ich durchkomme, ich wenigstens auch Chance auf ein Podium habe, als immer nur unter Liefen zu fahren.
Ich glaube, das funktioniert nur bei dir, weil Rennfahrermentalität so nicht funktioniert.
Ja, das stimmt.
Die wollen halt alle gewinnen, immer. Und alles, was davon abweicht, ist scheiße.
Ja, das stimmt.
Ja, also war wieder schön anzugucken. Ich habe mir Brummbrums aus der Nähe angeguckt. Da kann ich auch nur noch mal eine Lanze für die ELMS brechen. Das ist die European Le Mans Series. Die macht quasi auch ungefähr das gleiche wie die WEC, nur halt nur in Europa. Es gibt auch noch die Asian Le Mans Series und so, also so Dependancen dann davon. Kann man quasi sich fast die gleichen Autos angucken, außer Hypercars. Und die sind dieses Wochenende in Imola. Und das ist halt auch immer schön anzugucken, weil da halt auch ziemlich hart gefightet wird, vor allem die LMP2-Klasse ist immer wieder schön anzugucken. Ja, das wollte ich jetzt am Anfang loswerden.
Benne ist wieder glücklich, weil Brummbrumm.
Ja, genau, so kann man es zusammenfassen.
Ja, sehr schön.
Und bei dir?
Ja, bei mir gab es auch sehr viel, sag ich mal, Uninteressantes zwischendurch. Ich habe halt gearbeitet und so weiter. Dann
hattest Corona.
Genau. Dann war ich mit meiner Freundin in Bayern auf einer Hochzeit und prompt habe ich mir natürlich Corona eingefangen.
Das auf einer Hochzeit? Wirklich, wie kommt das denn?
Ja, genau. Prompt war ich auf der ersten wirklich, sag ich mal, Großveranstaltung schon ist man positiv.
Karma is a bitch.
Tja, so ist das eben. Nee, also aber ich meine, also ich habe eigentlich schon, muss ich gestehen, fest damit gerechnet fast. Ne? Es war zwar, also das Brautpaar hatte zwar darum gebeten gehabt, dass sich alle vorher selbst testen sollen. Die, mit denen ich direkt gesprochen hatte, haben auch alle gesagt, sie hätten sich selbst getestet und so weiter. Aber ich meine, es reicht ja, sage ich mal, einer, der halt sich nicht getestet hat oder der Test irgendwie nicht richtig funktioniert hat oder der dann gesagt hat, ich scheiß drauf, ich komme trotzdem, was auch immer.
Also meine Mutter hatte das jetzt auch vor kurzer Zeit und die hatte schon Symptome und war sich relativ sicher, weil in ihrem engen Umfeld auch jemand positiv war, dass sie es auch hat und hat drei verschiedene Schnelltests ausprobiert und die waren alle negativ.
Ja.
bis dann der vierte gesagt hat, ah, vielleicht doch positiv. Und wenn du halt dann überlegst, von vier einer.
Ja, aber das ist, also das war bei uns auch lustig, weil es war, also bei mir fing es halt an mit ganz leichten Halsschmerzen und so, und ich habe mich dann halt getestet und der war halt positiv, und meine Freundin hat sich halt auch getestet und der war halt noch negativ, sie hatte aber auch schon so leichte Halsschmerzen, und bei ihr war noch, obwohl ich die ganze Zeit halt, also wir wohnen ja in einer Wohnung und so weiter, und obwohl wir die ganze Zeit Kontakt zueinander hatten und sie auch halt zwar auch nur leichte Halsschmerzen die ganze Zeit hatte als Symptom, weil die ganze Zeit symptomatisch war, war 5 Tage lang ihr Schnelltest auch von verschiedenen Marken negativ, und erst am sechsten Tag war es dann positiv.
Oh, das ist krass. Bei mir waren es nämlich 3 Tage. Also mein PCR-Test war quasi donnerstags. Und mein erster positiver Schnelltest war dann Samstag, weil ich mich dann immer noch täglich weiter getestet habe, weil das Ergebnis von dem PCR-Test ja länger gedauert hat.
Ja.
Aber ja.
Ja. Nö, aber ich muss sagen, toi toi toi, bei mir war es sehr, sehr glimpflich. Man muss dazu sagen, ich hatte auch 2 Wochen vorher noch meine vierten Impfung bekommen gehabt, also sozusagen nochmal geboostert. Und ich weiß natürlich nicht, wie es ohne das gewesen wäre, also ob das wirklich was gebracht hat oder nicht. Ich gehe eigentlich davon aus, dass es was gebracht hat, weil bei mir war es so, dass ich wirklich eigentlich, also ich war, einen Abend ging es mir wirklich nicht so gut, da hatte ich so ein bisschen Fieber-Schüttelfrost. Aber dann hatte ich noch eine knappe Woche, irgendwie so 5 Tage, halt ein bisschen Nasenlaufen, ein bisschen Halsschmerzen, ein bisschen Husten, und dann war die Sache eigentlich auch gegessen. Aber mein Schnelltest war, ich glaube, 14 Tage lang positiv oder so fast.
Ja, ich hatte auch 15 Tage.
Ja.
Also, ja. Aber also dann würde ich schon sagen, dass die Impferei was gebracht hat, wenn du halt sagst, bah,
Ja, also ich muss sagen,
war nicht so
ich war
übel.
schon wesentlich kränker mit einem normalen grippalen
Ja.
Infekt. Also
Ja, mein
sowohl
Gott,
was
an
die
der
Symptome angeht, als auch was das
Infektiosität,
Fühlen angeht.
an der Infektiosität macht die Impfung ja auch nichts. Das ist ja jetzt quasi dann noch unser
Ja.
einziges Problem. Aber das ist ja auch, sagen wir mal, wäre ja auch in Zukunft tolerabler, wenn man halt die Gefährlichkeit davon runterschrauben könnte. Also,
Eben, ich meine, es war ja
weil wenn
vor
jemand
Corona immer so,
Schnupfen hat,
dass.
wie viel Leute bleiben mit dem Schnupfen zu Hause, obwohl sie das eigentlich auch tun sollten?
Eben, das
Also
war
ich
ja
meine jetzt mit
auch
einem richtigen Schnupfen,
im
ich meine
Winter
jetzt
ist ja
nicht mit
jeder
einer
Zweite am
Männergrippe.
Rotzen normalerweise.
Ja, eben, und da bleibt auch keiner zu Hause.
Nee, klar.
Aber solange wir halt nicht dahin kommen, dass wir eine signifikante Anzahl an schweren Verläufen ausschließen können, ist das halt leider immer noch ein Problem.
Ja, genau, so sieht's aus. Dann,
Ich wollte damit nur noch mal sagen, wer es noch nicht gemacht hat, impfen geben. Aber ich glaube, in unserer Bubble ist das halt Schwachsinn, das zu sagen. Aber gut.
ja, und ich glaube, die sich bis jetzt nicht geimpft haben, die werden es auch nicht mehr. Da bin ich ein bisschen
Ich kriege jedes Mal
desillusioniert.
Wutanfälle, wenn ich diese komischen Plakate von der Basis
Ja,
sehe. Hier,
ich auch.
echt gesund oder was sie da immer
Ja, oder
draufschreiben. Und
irgendwie dein
ich.
Körper, deine Wahl oder so.
Boah, ich kriege immer, wenn ich das lese, dann wird mir so leicht übel. So, wo ich denke, so.
Naja, reden wir über
Es ist
was
einfach so auch
anderes.
blank obvious, was die tun. Also.
Reden wir über was anderes. Und zwar gibt es ein kleines Update, sage ich mal, von meiner Doktorarbeit, die ich jetzt endlich mal Anfang des Jahres ja einreichen konnte. Da wurde jetzt mein Schriftstück wurde schon bewertet, und aktuell warte ich
Schon,
darauf,
schon.
ja, schon in Anführungszeichen.
Wir haben den
Du weißt, was ich meine. Wir reden
15.5.
von der
Ah ja, du
Uni.
hattest auch damals schon gesagt, dass das ein halbes Jahr dauern kann oder so, ne?
Ja, genau. Nee, und ich warte jetzt momentan auf die Einladung zur mündlichen Prüfung.
Dann warte mal auf die Einladung.
Ja, genau. Was auch schön fand, also stand halt drin, also wenn das Schriftstück bewertet ist, dann wird das Ganze dann noch in dem, ich weiß nicht, irgendwie in der Fakultät oder so, wird das dann noch 2 Wochen ausgelegt, damit das, verstehe ich
Ja,
auch nicht so
ja.
ganz, damit das rein theoretisch noch eingesehen werden kann, und falls hier irgendein Fremder Einspruch erheben möchte. Ich denke so,
Das ist sogar bei mir auf einer
klar,
Hochzeit, wenn du nur
jeder geht.
ausgewählte Gäste da hast und dann fragst, hat jemand einen Einwand?
Eben, ich habe. Also, wer geht spontan in der Fakultät und so, ach, ich gucke mir meine Doktorarbeit an, so, ah, nee, nee, die muss nochmal gemacht werden. Ja,
Naja, ich
naja.
verstehe, warum sie es machen müssen. Das ist halt, ne, sagen
Ja.
wir mal, wissenschaftlicher Practice. Aber ja, man könnte sagen, vor allen Dingen im 21. Jahrhundert,
Eben.
auslegen, really? Kann man das
Ja.
nicht, also, digital oder so.
Genau, auf jeden Fall stand dann in dem Brief drin, dass halt ausgelegt wird und dass, wenn die Frist vorbei ist, dass sozusagen in der nächsten Promotionskommissionssitzung beschlossen wird, wann die mündliche Prüfung ist und dass ich spätestens 2 Wochen vor der mündlichen Prüfung Bescheid kriege.
Ja, darauf 2 Wochen. Ist das bei euch auch so, dass man quasi da über alles quasi aus der Fakultät befragt werden kann?
Jein. Also es kommt drauf an, wie dein Schriftstück bisher bewertet wurde. Weil, also nur wenn du auf Magna Cum Laude geprüft wirst, also auf mit Auszeichnung, dann kannst du, also dann ist es, ist die mündliche Prüfung auch, musst du die mit PowerPoint machen und dann kannst du theoretisch alles zu deinem Thema und auch, sage ich mal, themenübergreifend gefragt werden zur Medizin.
Lustig. Und, ja, bei uns ist das grundsätzlich so.
Ja, und wenn, wenn das halt in Anführungszeichen eine normale Doktorarbeit ist, die jetzt nicht irgendwie besonders toll ist, dann musst du nur einen mündlichen Vortrag halten über 15 Minuten, darfst auch gar keine Hilfsmittel benutzen. Und da geht es dann primär um das Thema deiner Doktorarbeit und, sag ich mal, das Fachgebiet.
Okay.
Finde ich aber ehrlich gesagt auch sinnvoll, weil... es muss ja nicht so sein, dass die Doktorarbeit auch in dem Fach ist, was du sozusagen praktizierst. Also ich hätte ja auch theoretisch eine Doktorarbeit in, keine Ahnung, Unfallchirurgie machen können oder so. Aber ich finde es insofern halt auch sinnvoll, weil ich meine, ich habe zum Beispiel jetzt nicht jegliche Therapien in der Hämato-Onkologie oder sowas im Kopf. Und deswegen finde ich es eigentlich sinnvoll, dass wenn du nicht gerade einen besonders... tolle Doktorarbeit hast, halt primär zu dem, was du da verzapft hast, befragt wirst. Ich meine, du kriegst ja auch primär den Doktortitel eigentlich für das, was du da geleistet hast und nicht dafür, dass du dich in sämtlichen Gebieten der Medizin auskennst.
Ach so, ja, lustig, weil bei uns ist das nämlich genauso, wenn du jetzt zum Beispiel den Dr. Ing haben willst oder sowas, gehen die halt davon aus, dann sagen die, weil da steht ja nicht an, du bist Dr. Ing der Regelungstechnik oder sowas. Wenn da halt Doktor des Ingenieurs, der Ingenieurswissenschaften ist, dann musst du halt quasi bei deiner Verteidigung beweisen, so, also so quasi die Denke, dass du quasi der aller Ingenieursdisziplinen mächtig bist.
Finde ich auch übertrieben. Aber gut.
Ja, das ist ja auch immer so, ne? Man kann das ein bisschen steuern, wen man dann so als Drittprüfer oder so da drin sitzen hat. Also ich würde mir zumindest niemanden da reinsetzen, der irgendwas mit Energietechnik zu tun hat.
Ja.
Aber, ja. Ich kann das aber gewissermaßen nachvollziehen, um so einen gewissen Standard halt da durchzunehmen. Sonst würde halt jeder nur, dann hast du halt so Fachidioten. Na gut, wir sind alle Fachidioten. Stimmt. Aber...
Das stimmt.
Ach ja, wurscht. Anderes Thema.
Ja. Nee, und was ich dann noch als News wirklich sozusagen habe, ist, ich hatte ja vor ein paar Folgen über die Sache gesprochen gehabt mit dem Menschen, der das Schweineherz transplantiert bekommen hat. Und der ist gestorben. Also das ist jetzt zwar schon...
Das habe ich gehört, ja.
...bedingt dadurch, dass wir uns lange auch nicht mehr gehört haben und nicht mehr aufgenommen haben, schon ein bisschen länger her. Aber der ist nach, ich glaube, 5 Monate ungefähr waren es, 5 Monate Überlebenszeit, ist der Patient dann leider gestorben. Wobei sie sich tatsächlich, also zumindest konnte ich es nicht rausfinden.
Außer einem Verkehrsunfall.
Nee, gut, das nicht. Aber ich meine, ist ja trotzdem die Frage, was sozusagen schiefgelaufen ist. Und das Einzige, was ich rausfinden konnte, ist, dass er anscheinend, zumindest laut den Veröffentlichungen, die es dazu gibt, nicht primär an einer Abstoßungsreaktion gestorben ist anscheinend. Also es war anscheinend nicht, sage ich mal, die Tatsache, dass es ein Schweineherz ist, sage ich mal, ausschlaggebend, sondern anscheinend irgendwas anderes. Ich meine, gibt es ja viele Möglichkeiten, dass sich da irgendwie ein Gerinnsel gebildet hat, was zum Herzinfarkt geführt hat, dass sonst irgendwie die Funktion nicht mehr so gut war oder so. Also gibt es ja diverse Möglichkeiten, woran man da sterben kann. Aber ich meine, es war nichtsdestotrotz ein großer Schritt in Richtung Zukunft der Transplantationsmedizin.
War das erwartet? Was hatten die dem für eine Prognose gegeben?
Weiß gar keine. Also jetzt, okay. Also nicht gar keine im Sinne von, wir haben nicht damit gerechnet, dass es nicht klappt, sondern dass sie es selber nicht wussten. Aber es war einfach
nicht absehbar. Okay.
Genau. Also man hofft natürlich so lange wie möglich. Aber dadurch, dass es ja im Prinzip ein Präzedenzfall war, wusste keiner, womit man genau
rechnen muss. Datensammeln.
Genau, so ungefähr. Ja, das war es im Prinzip auch schon von meinem, was in der Zwischenzeit geschah. Haben jetzt ja auch schon wieder fast 20 Minuten gequatscht. Das reicht dann auch. Was hast du denn?
Ist ja auch viel passiert.
Ja, das stimmt. Was hast du denn Schönes mitgebracht an, in Anführungszeichen, richtigen Themen?
Richtige Themen. Ich habe mir gedacht, es ist ja jetzt auch so viel wieder passiert, was mir am Herzen liegt. Und ich habe gedacht, wir gehen mal ein bisschen weg von diesem Frontalunterricht, den wir sonst immer gemacht haben mit den großen Themen und den langen Monologen. Deshalb habe ich mir die neue Kategorie Turbo News ausgedacht, indem ich halt kurz ein paar Themen, die so in meinem Crush passieren. Ich will das nicht so genau einordnen, aber jetzt heute ist es relativ gekapselt, dass es ein Thema ist. Aber es wird auf jeden Fall was mit, sagen wir mal, sich bewegenden Dingen zu tun haben.
Autos, Motorsport.
Autos ist ja fast schon ein bisschen, ich sage mal, Energiewandlungsmaschinen.
Okay.
Damit fasse ich es, glaube ich, nicht sehr eng. Ich möchte noch nicht mal sagen, dass es nur halt Brennstoffbetrieb, also irgendeine Energie, die in Bewegung gewandelt wird. So. Und damit würde ich gerne anfangen und dann habe ich noch eine Causa Obscura rausgesucht, wobei die gar nicht, also es ist vielleicht nicht ganz so obskur, aber es ist trotzdem weird und deshalb habe ich es in die Kategorie gepackt und habe es genannt, wo ist meine Brille? Okay. Nicht, dass mir das regelmäßig passiert.
Weil ich wollte gerade sagen, das klingt für mich halt jetzt eigentlich nicht nach einer Causa Obscura, sondern Alltag bei dir.
Nee, für mich wäre das tatsächlich eine Causa Obscura, weil ich kann meine Brille gar nicht verlegen, weil ich ohne Sehhilfe ja nirgendwo hinkomme. Es ist nicht so wie die Leute, die so ein bisschen fehlsichtig sind und denken, oh, jetzt könnte ich mal meine Brille gebrauchen oder sowas.
Ja, wunderbar. Ich habe als Thema mitgebracht, als Paper-Thema sozusagen, habe ich das Ganze genannt, ich gehe ins Licht.
Oh, und tu das nicht. Das wir brauchen dich noch.
Dann habe ich auch als, im Prinzip ähnlich wie deine Turbo-News, habe ich auch ein paar Themen zusammengefasst, mehr oder weniger. Es ist jetzt nicht direkt aus der Kategorie News für Nerds, aber auch drei kürzere Themen, beziehungsweise die ich kurz halten möchte. Und habe das Ganze genannt, eine Kurzgeschichte von Natrium, Avocados und Handys. Und als letztes
zwei von diesen drei Dingen finde ich ganz okay.
Avocados und Handys.
Ja, war das jetzt schwierig? Nein, glaube nicht.
Nee, nicht wirklich. Und dann als letztes, keine Causa Obscura, aber eine Herzenssache, nennen wir es so. Und ich habe überlegt, soll ich dem Ganzen irgendwie eine interessante Überschrift oder sowas geben, aber nein, ich habe es einfach genannt, Globuli sind und bleiben Blödsinn.
Was du nicht sagst, ich habe ja in meinem Umkreis quasi junge Eltern mittlerweile und es ist unglaublich aus welchen Ecken und also quasi von überall mit was für einer schwurbeligen Scheiße die beschmissen werden. Ja, und das ist ja, ich finde das auch so unglaublich perfide, weil ich kann das ja von meinem hohen Ross aus beurteilen, weil ich selber nicht in dieser Zwickmühle bin. Und das ist immer dieser dezente Druck. So nach dem Motto, im besten Fall hilft's dem Kind, im schlimmsten Fall bist du ein schlechter Elternteil. Weil du deinem Kind diese sanfte und unglaublich wirksame Allzweckwaffe vorenthält und ihm den Schmerzen einer Impfung aussetzt und so. Egal. Ich werde schon wieder emotional bei dem Thema. Aber ja, das finde ich auch, dass dieses Guilt-Tripping finde ich das allerletzte. Also von mir aus kann ja jeder, wenn sie wollen, können sie sich so viele von den Zuckerkügelchen reinschmeißen, wie sie wollen. Aber andere Leute zu guilt-trippen.
Ja. Okay. Ich würde sagen, dann fange ich auch mit meinem Thema an, oder? Dann können wir ein schönes Ping-Pong machen.
Na, ich spiele gerne Ping-Pong.
Gut. Übrigens noch als kleine Zwischennote für alle, die irgendwie sich über die akustische Qualität bei mir beschweren möchten. Das liegt daran, dass ich mal wieder nicht mit meinem normalen Equipment aufnehme, sondern mit meinem Laptop und Kopfhörern. Und hier ist es gerade relativ warm bei mir, weil schönes Wetter, was ich ja gut finde, aber mein Laptop findet das nicht so gut. Und der lüftet sich zu Tode und das Rauschen ist halt einfach der Lüfter und ich kann da auch nichts gegen machen.
Ist das ein MacBook?
Ja, ist ein MacBook.
Hast du den mal aufgemacht und mal geguckt, wie viel Staub in dem Lüfter hängt?
Nein, habe ich nicht, aber eigentlich so viel dürfte es eigentlich nicht sein.
Nee, das sagen sie immer.
Ja, okay.
Es reicht übrigens schon, was ich bei meinem mal gemerkt habe, bei meinem alten ThinkPad, da war auch gar nicht so viel Staub drin, aber so richtig hart, also so Partikel, die sich auf die Fanblades gelegt haben. Und das Problem ja, diese Fanblades sind ja auch aerodynamisch oder in Strömungsmechanik optimierte Bauteile. Und sobald sich da halt irgendwas draufsetzt, verändert das die Oberflächenstruktur. Also die wird dann gröber und vor allen Dingen die Abrisskanten vorne und hinten werden halt stumpfer, weil da ja dann so, dass du da sich drauf ablegt. Und dann werden sie runder. Und das klaut unglaublich viel Effizienz von dem Lüfter. Also in dem Fall, normalerweise würde man sagen, der Energieverbrauch steigt, aber der ja quasi gekapselt ist, sinkt halt die Kühlleistung oder die Luftfördermenge von dem Fan. Und das heißt, bei dem gleichen Ansatz kühlt er einfach schlechter. Und da muss halt nicht sein, dass da eine dicke Wollmaus drin sitzt, sondern das reicht schon. In der Luftfahrtbranche ist das ja auch, kann man das vergleichen, so mit Eisablagerungen zum Beispiel auf den Flügeln. Da reicht schon eine relativ dünne Schicht Eis an den falschen Stellen von den Flügeln, um quasi den signifikanten Auftrieb von der Tragfläche einfach non-existent zu machen. Und deshalb ist De-Icing bei Flugzeugen so kritisch. Und nichts anderes wäre das dann da bei dem Lüfter. Also auch wenn du da reinguckst und nicht keine fette Wollmaus sitzt, kann das schon einen signifikanten Unterschied machen.
Ja, war tatsächlich auch, jetzt letztens habe ich nach einer längeren Zeit Nicht-Nutzung meine Xbox aktivieren wollen und als erstes war die komplett tot und ich dachte so, hä, was ist denn da los? Bis ich dann festgestellt hatte, einfach, dass dieser, was ist es eigentlich, ist es ein Trafo, dieser Klotz vom Netzkabel? Ja, oder?
Ja, natürlich. Also ja, ich darf nicht immer so arrogant rüberkommen. Ja, das ist ein Trafo.
Und der wird auch, hat auch einen Lüfter halt verbaut. Und das Ding war einfach so verstaubt, dass anscheinend, ich weiß nicht, ob mechanisch blockiert oder der einfach gesagt hat, so, nö, ich bin zu dreckig. Auf jeden Fall funktioniert dieser Trafo nicht. Bis ich dann einfach einmal mit einem tiefen Atemstoß da reingepustet habe und eine riesengroße Staubwolke am anderen Ende rauskam. Dann habe ich das Ding eingesteckt und es funktionierte wieder.
Ja, Quickfix.
Genau. Ja, so.
Ja, das ist halt. Also das ist ja auch mittlerweile immer eine Sache, die man sieht. Also du kannst so Powerbricks, wie man die nennt, diese Trafos halt in Geräten verbauen und dann brauchst du nur diesen Kaltgerätestecker in das Gerät reinhauen oder du hast halt eine External Power Supply. Das kann halt produktionstechnisch cooler sein, weil du kannst halt bei den Geräten auf verschiedene Netzsysteme immer das gleiche bauen, weil dann kommt dann immer 12 Volt oder 24 Volt oder was auch immer du da baust rein und du brauchst immer nur die Trafos je nach Region anders auszuliefern und nicht halt ein unterschiedliches Gerät designen.
Das stimmt.
Es ist halt ätzend, weil du immer Powerbricks hast. Ja, okay, ich halte die Klappe.
Kommen wir zu meinem ersten Thema. Ich gehe ins Licht. Nein, ich weile natürlich noch weiter hier unter uns, also lässt mich mal nicht so schnell los. Und zwar geht... Enttäuschung, ich weiß. Es geht aber tatsächlich um den Tod letztendlich, aber um eine spezielle Forschung, sage ich mal, im Rahmen.
Ich würde eine spezielle Form des Todes.
Nee, nicht Formung, sondern Forschung.
Was? Ja.
Und zwar war das ganz interessant. Der Fall ist schon älter, der ist von 2016 tatsächlich. Aber das war so, dass da ein 67-jähriger kanadischer Patient nach einem Sturz ein subdurales Hämatom erlitten hatte, also letztendlich im Prinzip eine Art blauen Fleck im Schädel drin, was prinzipiell erstmal harmlos klingt, ist aber nicht ist, weil unser Kopf halt einfach im Prinzip eine knöcherne Kugel ist, wo ein sehr empfindliches Gehirn drin ist und das Gehirn braucht Platz und wenn dann da noch Blut dazu kommt, dann hat das weniger Platz und das ist potenziell tödlich.
Das ist sehr schön formuliert.
Genau. Das Gehirn mag den Platz, den es hat und will es auch nicht hergeben.
Oh, das ist, ich habe tatsächlich auch in meinem Studium gelernt, dass es auch genau das Problem sein kann, weil das Gehirn zu viel Platz in deinem Schädel hat. Gerade bei dem Thema quasi Verkehrsunfall, dass das halt gar nicht mal so gut ist, wenn du dem Kopf zu viel Spielraum gehst, weil dann slasht dein Gehirn in dem Schädel hin und her. Und ja, zum genau. Beispiel kann es dich auch nur nicht der Aufprall des Gehirns vorne dagegen umbringen, sondern wenn es zu schnell nach vorne slasht, dass dann quasi Kavitationseffekte an der Rückseite des Gehirns auftreten. Und was liegt da auf der Rückseite des Gehirns?
Hirnstamm.
Mhm. Und dann knipst es dich dadurch aus, ohne dass du mechanisch irgendwas an dem Gehirn quasi ja. irgendwas fies.
Ja. Und auf jeden Fall war es bei dem so, dass der als erstes dann notfallmäßig eben operiert wurde und die Schädeldecke wurde eröffnet, um das Hämatom auszuräumen. Das war auch alles erfolgreich. Aber nichtsdestotrotz war es dann nach 2 Tagen so, dass sich der Zustand von dem Patienten verschlechterte und er in einen sogenannten nicht-konvulsiven Status Epilepticus kam. Also sprich, der hatte im Prinzip einen von der Hirnaktivität her einen dauerhaften Krampfanfall, aber ohne dass es von außen sehen konntest. Deswegen, also nicht konvulsiv, weil nicht krampfend im Prinzip, also nicht anfallsartig, aber eben letztendlich funktionell einen epileptischen Daueranfall. Und dabei haben sie dann eben, um den weiter zu überwachen und so, haben sie eben ein EEG abgeleitet, also die Hirnaktivität permanent. Während sie dieses EEG abgeleitet haben, hat er zu allem Überfluss noch einen Herzinfarkt bekommen, woran er dann letztendlich auch verstorben ist, trotz Reanimationsversuch. Aber das war insofern...
Aber. Dauerhaften Krampfanfall und ist an einem Herzinfarkt gestorben. Aber.
Das war insofern echt interessant, sage ich mal, für die Wissenschaft, weil man bisher noch nie bei einem Menschen im Prinzip die Hirnaktivität ableiten konnte, in dem Moment, wo ein Mensch stirbt.
Ach, weil sie den quasi in dem Moment hier angestöpselt haben.
Genau, genau. Und das war halt super interessant für die Forscher, weil also
konnte man quasi den Tod auf einem EEG beobachten.
So sieht es nämlich aus und das war nämlich super. Und man hat nämlich insgesamt noch 900 Sekunden lang nach dem Tod die Hirnaktivität abgeleitet, beziehungsweise dann die Reste eben, die davon übrig waren. Und interessant war, dass 30 Sekunden nach dem Herzstillstand, also wo dann das Hirn nicht mehr mit Blut versorgt wurde, sich in dem EEG Muster gezeigt haben, die gewöhnlicherweise vorkommen, wenn man träumt oder sich an Sachen erinnert. Und da wurde dann auch eben beschrieben, was genau für Wellenmuster das waren. Also man unterscheidet ja beim EEG einmal die Amplitudenhöhe letztendlich von den Wellen, die man ableitet, und die Frequenz. Und da war es eben so, dass die Regionen angesprochen wurden vom Hippocampus. Und das ist unser Gedächtniszentrum im Prinzip. Also das ist im Prinzip der Prozessor, sage ich mal sozusagen, wenn man so will, für Erinnerungen und so weiter. Und das war insofern eben ausschlaggebend für diese ganzen Sachen, dass wenn, oder nicht ausschlaggebend, aber man kennt eben deswegen auch den Titel von dem Thema, wie ich es so genannt hatte, ich gehe ins Licht, dass Menschen, die ja, sage ich mal, so eine Nahtoderfahrung hatten, die ja im Prinzip schon so halb über den Jordan waren und dann wieder zurückkamen, dass sie eben gesagt haben, so von wegen, dass sie eben so das Gefühl haben, sie gehen ins Licht oder so, wie man das auch aus Filmen, sag ich mal, kennt, so dass das ganze Leben nochmal im inneren Auge vorbeizieht.
Ja, das, als du gesagt hast, das sieht aus wie Erinnerungen oder so, dass ich gleich gedacht oder so, das ist doch immer dieses Klassische, das Leben läuft an einem nochmal vorbei irgendwie.
Genau, also letztendlich kann man natürlich noch nicht direkt daraus schlussfolgern, dass es tatsächlich so ist, aber es geht eben von den reinen Befunden, die man erhoben hat, auf jeden Fall in die Richtung, dass man davon ausgehen kann, dass es in die Richtung geht, sage ich mal. Dass diese Berichte von den Menschen, die diese Nahtoderfahrung haben, also durchaus in Anführungszeichen Wahrheitsgehalt haben könnte. Man muss einschränkend dazu sagen, haben sie auch in ihrer Veröffentlichung geschrieben, dass grundsätzlich Patienten, die eben so einen Status Epilepticus haben, also so einen Dauerkrampfanfall, grundsätzlich schon ein vermehrtes Muster, was eben diesen Erinnerungsmustern entspricht, von sich aus haben. Also es kann auch sein, dass es nochmal sozusagen, dass es überhaupt erst so deutlich zu sehen war, weil das im Prinzip schon durch diesen Krampfanfall, den er vorher hatte, beziehungsweise durch diesen epileptischen Status, den er hatte, eben schon im Voraus überhaupt erst sichtbar geworden ist. Und im Prinzip als eine Art Verstärker, sage ich mal, fungiert hat, dass man das überhaupt sichtbar machen konnte. Also da ist halt immer noch die Frage bezüglich eben Kausalität und sowas, aber es ist auf jeden Fall interessant und es geht auch, sage ich mal, in die Richtung von den Erfahrungen, die man bisher gemacht hat, weil man hat schon ähnliche Versuche eben beziehungsweise Beobachtungen machen können mit in Tierexperimenten mit Ratten und anderen Nagetieren und da war das eben auch so, man kann halt nur bei, also wie blöd es klingt, aber man kann halt Tierexperimente machen, wo dann das Tier am Ende auch tot ist. Bei Menschen geht das halt schlecht. Ist ethisch kritisch, würde ich mal behaupten.
Fragwürdig.
Genau. Deswegen war das halt insofern super, diese Beobachtung zu machen, als dass man da den ersten, in Anführungszeichen, Beweis hatte, dass das gleiche Muster, was man halt schon in mehreren Experimenten bei Tieren nachweisen konnte, anscheinend, zumindest anhand dieses Präzedenzfalls, auch bei Menschen zu finden ist. Letztendlich beweisen wird man es wahrscheinlich, würde ich mal behaupten, zum aktuellen Zeitpunkt nie können, weil du letztendlich halt ein...
Never say never.
Ja, never say never. Aber letztendlich kannst du halt einen toten Menschen im Nachhinein nicht mehr befragen, ob er denn wirklich das Leben hat an seinem Auge vorherziehen sehen.
Und stimmt, das ist ja ein bisschen faktisch tatsächlich ja zwangsläufig, wenn du quasi genau das wissen willst, dann muss er ja sterben quasi.
Genau, eben. Das.
Und dann wäre die ethische, also wäre die philosophische Frage dahinter, wenn du jemanden quasi dann zurückholst, ist er dann wirklich gestorben?
Genau, das ist dann eben so wieder so eine Gretchenfrage, so ein bisschen, was war zuerst, der Huhn oder Ei? Deswegen, aber ich fand es auf jeden Fall super interessant, dass anscheinend, sage ich mal, es wirklich dieses Phänomen in irgendeiner Art und Weise zumindest auch objektiv ableitbar im Gehirn zu geben scheint. Und das fand ich auf jeden Fall sehr, sehr fancy.
Ja, ist natürlich tragisch für das Individuum oder so. Ich finde das ein bisschen makaber, dass wir uns so drüber unterhalten, aber eigentlich, ja, es ist damn interesting, was da passiert. Das ist ja immer noch quasi so die große Frage. Das ist ja die... Was passiert danach quasi? Oder...
Ja.
Naja... Wir werden es alle eines Tages herausfinden.
Genau, nur wenn wir es niemandem berichten können.
Die Frage ist das so dramatisch?
Tja, dann weiß ich nicht.
Ich bin da immer auf dem Schiff, uns interessiert das eigentlich nur sehen, weil das in unserem menschlichen Dasein quasi verankert sind. Wir sind alle dann quasi egoistische Tiere und
ja.
Wir wollen unser eigenes Leben maximieren und auch die Zeit. Und deshalb interessiert das uns so. Aber eigentlich rein objektiv ist es eine Gretchenfrage, wie du so schön sagst.
Ja.
Es interessiert uns nur, weil es uns interessiert, aber so richtig. Ja. Na egal, das ist jetzt zu deep.
Mach lieber weiter aber mit cool. Deinen Turbo-News.
Ich fand das jetzt echt faszinierend, so quasi, weil das.
Ja, ich fand das auch mega faszinierend.
Mich interessiert, also ich finde nur wieder cool, dass das bis jetzt einfach nicht passiert ist. Oder nicht, keine Ahnung. Es wird immer gestorben, dass das jetzt offensichtlich nicht so ein Präzedenzfall war.
Ja.
Naja. Gut für uns, schlecht für ihn. Okay, die Turbo News. Ich hab gedacht, jetzt so quasi ein Spieler, die Turbo-News für heute. Und letztendlich ist dieses Wochenende eine vollkommen neue Rennserie gestartet. Ich weiß nicht, das ist ziemlich, also ist nicht über viele Kanäle gegangen, aber ich habe schon ein paar Mal gehört, dass das in Planung war und jetzt ist es tatsächlich auch gestartet, nämlich E-Scooter Championship.
Der, wie, was?
Ja, wieso, weshalb, warum?
Genau.
E-Scooter Championship. Und zwar sind das, also jeder kennt diese nützlichen, liebevoll immer am richtigen Fleck abgestellten Elektroscooter in den Innenstädten, die unser Leben natürlich besser und nicht viel schlimmer machen, weil die Dinger immer im Weg stehen. Und jetzt haben irgendwer hat sich gedacht, daraus kann man eine Rennserie machen, dass man da einfach Leute in Motorradklamotten draufstellt, die da mit auf dem Kurs in die Wette fahren.
Jetzt ernsthaft?
Natürlich. Ja, kein Scherz. Sieht wirklich eklig aus.
Aber also, halt wir sprechen schon von diesen E-Scootern, die aussehen wie so diese Kickroller, die wir früher hatten.
Du kannst auf den Link klicken, den ich in die Shownotes gestellt habe, oder einfach E-Scooter Championship in Google eintippen. Dann siehst du, was da passiert ist, weil dieses Wochenende ist die erste Runde in London abgegangen. Das ist halt wirklich ulkig anzugucken. Allerdings muss man sagen, es sieht halt so ein bisschen, wo du denkst, also, das können die nicht ernst machen. Das können die wirklich nicht ernst machen. Aber dieser E-Scooter, das ist halt wie, ähnlich wie die Formel E Stock Challenge. Also jeder kriegt so einen Scooter und dann have fun with it, basically. Das Ding nennt sich der S1X. Natürlich muss ein X sein, weil es...
Weil es fancy.
Ja, ja. Ne? Und da, die claimen the fastest E-Scooter in the world.
Mhm.
Tatsächlich Max Speed 100 Kilometer pro Stunde.
What?
Ja, deshalb denkst du immer so, ja, bla bla. Ne? Und Allradantrieb in dem Sinne, weil da werden beide Räder halt angeschnitten, 2x 6 kW, also insgesamt 12 kW Antriebsleitung auf einem 40 Kilo Roller. Das ist eigentlich schon recht serious, wenn man mal auf die Stats guckt. Und gerade so, also Scooter, also und also wenn du jetzt sagst 55 Grad Lean Angle, das ist jetzt halt, wenn du erstmal so denkst, ja, wenn du MotoGP gewöhnt, das ist das jetzt ja nicht so viel. Aber ja
gut, aber da stehst du halt auch nicht drauf, ne?
Richtig. Auf einem Scooter. Die Strecke, die du mit deinem Körper zurücklegst, um dich im Stehen quasi 55 Grad zur Seite zu neigen, das muss schon damn scary sein. Es sieht auch wirklich...
Boah, vor allem, ich stelle mir vor allem gerade vor, auf so einem Ding 100 km/h schnell zu brettern. Das musst du ja vorher fliegen.
Und ich habe so ein Ding ja auch mal getestet in Berlin und bin dann mit knapp 30 Berg runtergerollt und dachte mir so, ab jetzt wird's uncool. Ja, 200 Ampere schiebt der Antriebsstrang Max, das ist, ja, mein Gott. Kannst du jetzt ausrechnen, wenn die sagen 6 kW each, 200 Ampere, was die da an Betriebsspannung haben. Ich finde das immer, wenn die sagen, 200 Ampere Max kann. Und ich würde sagen, ja, das ist halt dumm, weil offensichtlich habt ihr dann sehr viel Niedrigvolt Antriebsstände dann, weil Leistung, also 6 kW, PU mal I. Das heißt, du könntest jetzt halt die 6 kW durch 200 Ampere teilen, oder 12 kW. Nee, ich glaube, es sind tatsächlich, du musst die 12 kW nehmen, weil sie haben nur eine Antriebseinheit und quasi beide mit Körper sind gestellt. Das musst du. Ich weiß nicht, worauf die 200 Ampere bezogen haben. Aber ja, sagen wir mal, wir nehmen die 12 kW und dann die 200 Ampere, dann weißt du halt, dass es halt nicht so viele Wolze sind, quasi.
Wolze.
Es tut mir leid für meine Ghetto-Aussprache. Aber ja, das können wir aber gerade wieder sagen, ja, dann hast du halt also so einen klassischen 60 Volt, das klingt logisch, warte, wenn wir das jetzt machen, die 12.000 Watt durch, nein, 6.000 durch 500. Normal, ich bin so doof. Ich kann nicht mal rechnen. So, ne? Also du hast halt dann entweder, 60 Volt kriegen für mich logischer als 30 Volt quasi. Also nehme ich mal an, dass das ein 60 Volt System ist. Und das ist halt, also es ist halt momentan State of the Art, die ganzen, weil aus irgendeinem Grund in der Automobilindustrie auch irgendwie wir sind der Meinung, dass niedrig Volt weniger gefährlich ist als Starkstrom. Das sind halt so lustige HV-Charts, sind da halt, die sind halt irgendwann mal hingelegt worden. Und der Witz ist, da gibt es dann halt mehr Anforderungen für High Voltage wie für High Current. Und das ist halt Blödsinn, weil das, was dich umbringt, ist die Energiemenge. Und die ist halt, die kriegst du halt ja wieder dadurch zusammen. Das ist halt Leistung mal Zeit, und in der Leistung steckt quasi Spannung und Strom drin. Also es ist Trissgranaten egal. Ja. Es kommt darauf an, wie viel Leistung es hat und wie lange du es anpackst. Vor allen Dingen, wie lange du es anpackst.
Ja, klar.
Ja. Cool finde ich eigentlich noch ganz, wie wenn du das Fahrwerk anguckst, ist halt alles aus Carbon und sehr fancy Federmechanismen, Hydraulikbremsen, 24 Amperestunden Batterie. Hier steht sogar nominal Voltage 55 Volt Lithium-Ionen. Hätte ich einfach mal zu Ende lesen müssen. Aber ja. Ich fand es ganz ulkig, das mit anzugucken. Jeder kann das meinen, ob er es selber angucken will oder nicht. I guess. Ne? Ich wollte es nur mal erklären. Dann, vielleicht hast du es mitgebracht, es gibt die Gen 3 der Formel E ist angekündigt worden.
Nee, habe ich nicht mitgebracht. Also die Formel E langweilig finde.
Ich auch. Ich finde es auch nicht schön anzugucken. Aber ich wollte es trotzdem nur sagen, weil Formel E finde ich, es bleibt immerhin noch eine Stock-Serie, es bleibt immer noch nur ein Marketing-Gag, es wird sich relativ wenig ändern, außer dass es natürlich höher, schneller, weiter und dass die Autos jetzt aussehen wie ein Dreieck, also wie ein Geodreieck. Sie haben die Verkleidung die Fender vorne weggemacht, also aka das einzige aerodynamische Bauteil an dem Gen 2 Auto, was tatsächlich irgendwas tut. Das ist sehr schön. Ich weiß nicht, hatten wir da schon mal drüber gesprochen, dass dieser Frontflügel ist halt nur eine Plane einfach. Also weißt du, das ist nur, das macht halt nur den Luftstrom schön, aber es macht keinen Abtrieb. Und dieser Diffusor am Hintergrund, wenn du mal siehst, wenn die bei Regen fahren, müsste das eigentlich halt so ein Trieb, müsste das Wasser halt so nach oben schleudern,
wie ja, der gleiche Formel 1
Diffusor. Richtig, tut er aber nicht. Und dann weißt du, dass in den meisten Fällen dieser Diffusor halt nicht funktioniert. Ich würde jetzt mal ein Educated Guess angeben, dass es daran liegt, dass die nicht den so tief fahren können oder dass die Teams das Auto nicht so tief fahren, wie sie eigentlich müssten, weil das halt immer noch auf Stadtkursen, also beziehungsweise auf ganz normalen Straßen fahren, und die sind so bumpy, dass du dann halt sagst, ja, wir möchten lieber den mechanischen Grip haben, weil wir eh nicht so schnell fahren und die Reifen doof sind. Hätten wir lieber den mechanischen Grip, und dann funktioniert der Diffusor halt einfach nicht mehr. Aber ja. Zu den Stats, der soll bis zu 320 km/h fahren, Gen 2 fährt 280. Der Witz ist, auf diesen engen, twisty Stadtkursen ist das
halt. Ich würde sagen, schaffst du das hier nicht, oder?
Never say never, aber es ist halt nicht, dass es relevant wäre, sagen wir mal so. Ja. Es gibt auch einen Grund, warum GT3-Autos oder die GTEs in der WEC fahren auch nur 250, 260. Du gewinnst halt einfach keine Zeit. Andere Diskussion. Es ist eine gute Zahl, um es zu verkaufen. Die Leistung soll tatsächlich steigen auf 350 kW im Qualifying und im Rennen auf 300 kW, also das sind 476 bzw. 408 PS. Zu 250 und 220, also quasi ein Bump von 100 kW mehr. Und dabei soll es halt 120 Kilo leichter werden. Jetzt fragst du dich, 120 Kilo leichter, was haben sie getan? Sie haben die Batterie kleiner gemacht.
Toll.
Ja, und jetzt ist ja der Witz, warum haben sie die Batterie kleiner gemacht? Die müssen immer noch zu Ende fahren. Ja, sie machen jetzt mit Stoppen. Die müssen anhalten und nachladen. Nee. Und wollen dann 30 Sekunden Ladestops mit 600 kW machen.
Da glühen die Dinger aber.
Ja, naja, ich weiß nicht, wie sie es anstellen. Der Witz ist nämlich, ich wollte ja nämlich nicht rauskommen. Wie? Weil wenn das halt ganz normale Lithium-Ionen oder Eisen-Nickel-Akkus sind oder was auch immer, was das für fancy Zellchemie sind, dann funktioniert das immer noch sehr schlecht. Und thermisch wird das auch ein Problem. Aber hier steht, eine offizielle Bestätigung der technischen Daten des Ladesystems von Formel E-Partner ABB oder Abläufe der Boxenstops stehen derzeit noch nicht fest.
Also sprich, es weiß noch keiner, ob es funktioniert.
Jemand hat diese Zahl hingeschrieben und ABB muss das jetzt machen. Wow. Also man könnte das natürlich über Kurzzeit Hochleistungsspeicher machen, also Supercaps oder sowas, weil die relativ viel Leistung, aber wenig Energie sparen können. Und dann kannst du aus den Supercaps halt mit weniger Leistung das dann in die Batterie überführen. Mal gucken. Vielleicht machen sie das auch einfach, dass sie sagen, dann müssen wir halt jedes Rennen eine neue Batterie machen und wir ficken die richtig hart. Wenn die halt nicht zu heiß werden, ist das egal, dann gehen die halt ein bisschen kaputt. Aber solange die halt nicht kritisch heiß werden, also über 80 Grad oder sowas, dann fressen die das auch. Dann kannst du die danach...
Na, wieso? Wenn die kritisch heiß werden, dann hast du danach einen Raketenantrieb, wenn hinten die Stichflamme rauskommt.
Ja, das wird auch noch interessant, wie sie das machen. Das ist halt auch hart sketchen mit dem Fahrer da drin. Also, vielleicht machen sie das, dass der Fahrer beim Laden aussteigen muss oder sowas. Weil du kannst ja, wenn die 30 Sekunden lang sein sollen, die Stops, dann... dann wirst du eh nicht schneller fertig. Die haben das ja beim Autowechsel in der Gen 1, da muss der Fahrer ja auch umsteigen. Das war auch kein Problem. Aber ja. Interessanter Fakt noch, die haben auch Motoren jetzt an der Vorderachse. Die dürfen allerdings nur zum Rekuperieren genutzt werden. Also zum Bremsen. Und dann kann das Ding halt was haben sie hier gesagt? Wie haben sie es jetzt zusammengerechnet? 600 kW rekuperieren. Das ist interessanterweise die gleichen Stats, also irgendwie kriegen sie die, aber ne, bei Reku hast du eine längere Zeit, dann kannst du es ein bisschen ausphasen. So, aber ja, 600 kW Reku, und das heißt, auf der Hinterachse hast du keine hydraulischen Bremsen mehr, weil da genug Reku einfach anliegt.
Ich wollte gerade sagen, bei 600 kW Reku, da kriegst du die Räder auch wahrscheinlich zum Stehen.
Ja, gut, hinten sind ja dann nur Frontmotor 250. Ja. Also hast du dann 350 auf der Hinterachse, aber offensichtlich auf der Hinterachse kannst du ja eh nicht so viel beim Bremsen, blockiert ja sowieso sofort. Aber ja, für mich hört sich das ganz interessant an Frontmotoren. Da könnte man auch auf Allrad gehen, fände ich sowieso cool, aber was weiß ich. Und dann bleiben wir gleich bei der Formel E, bei dem nächsten Turbo New. News? New?
Turbo New.
Was ist der Singular von News?
Gibt's nicht.
Gibt's nicht. Also, und da ist jetzt, weil seit diesem Jahr, das letzte Jahr von der Gen 2 in der Formel E, hat man ein neues Qualifying-Format ausprobiert. Nämlich so ein K.O.-Rundenbaum, wie beim Turnier halt, wie bei einer WM oder so. Also die sortieren das halt nach dem WM-Stand und dann fahren die halt so gegeneinander, bis halt die Pole ausgefahren wird. Und interessanterweise steht im Reglement, dass wenn du identische Rundenzeiten haben solltest, kommt der weiter, der die als erstes gefahren hat. Und das Lustige ist, es ist festgesetzt, wer als erstes fahren muss. Das ist nicht bei Chance oder so, sondern der im vorigen Run die langsamere Zeit hat, muss anfangen, weil eigentlich ist dann die Strecke ja schlechter, weil wenn dann noch einer mehr gefahren ist, ist die Strecke ja eigentlich in einem besseren Zustand. Das heißt, der schneller war, hat dann durch einen Vorteil, weil er dann nachher fahren muss. Jetzt ist es aber so gekommen, dass Jean-Eric Vergne und Alexander Sims in Berlin auf die Tausendstel exakt die gleiche Zeit gefahren sind. Und dadurch ist der Sims weitergekommen, obwohl er vorher langsamer war. Und dann gab es berechtigterweise meines Erachtens einen Aufschall zu sagen, so, hä? Das heißt, der Langsamere wird belohnt.
Tja.
Und das heißt, der Langsamere startet vor dem Schnelleren. Ja, es ist keine Ahnung, es ist Formel-E-Bullshit. Es ist genauso gewesen, wie, ich glaube, da hatten wir auch mal über die Safety-Car-Phasen gehabt, dass man da nicht diesen komischen Attack-Mode nehmen darf, aber man muss ihn zweimal im Rennen einsetzen. Und wenn das halt, wenn das ganze Rennen unter Safety-Car gefahren wird und du dann nicht zweimal den Attack-Mode eingesetzt hast, obwohl du es gar nicht kannst, kriegst du dann eine Strafe.
Ach, bescheuert. Aber diesen Attack-Mode fand ich eh doof.
Was sagst du jetzt? Ich... Nee. Das wollte ich nur gesagt haben. Und dann noch zum Schluss, die 12 Stunden von Bathurst liefen jetzt über Nacht, weil die ja in Australien sind. Und die fahren da auch in der Nacht, also ist das bei uns auch irgendwie weird, zeitlich. Aber das ist immer good fun to watch, weil der Mount Panorama,
ja, der ist cool.
Der ist cool zu fahren. Und offensichtlich, warum ich das jetzt eigentlich bringe, ist, außer dass GT-Sport nett zum Gucken ist, die hatten das schon 50 Mal verschoben. Normalerweise ist das nämlich das erste Rennen immer quasi im Jahreskalender bei uns, weil Australien ja jetzt schon wieder Richtung Winter geht. Und deshalb machen die das relativ früh im Jahr. Und das wurde aber aufgrund von Corona und Gedönse immer weiter verschoben. Und jetzt haben sie es halt als Pro-Am-Meisterschaft gefahren. Also du hattest halt immer Pros und Amateure auf einem Auto. Und da es jetzt relativ spät im Jahr war, quasi, also relativ kalt im Jahr für Australien, wie sagt man das da? Da ist jetzt Winter fast. Ist es relativ so gestartet, dass es unter Nebel im Dunkeln gestartet wurde und da das zu gefährlich ist, sind die hinterm Safety Car gestartet und selbst da haben die Leute, die Fahrer gesagt, ja, das war sketchy as fuck. Aber ja, ne, muss halt. Ne? Und man hat nach den Trainings und Qualifyings, wo man gemerkt hat, oh, der Audi, oh Gott, wie heißt der mittlerweile? Jetzt muss ich das nochmal raussuchen, weil das ist echt lustig, finde ich. Der heißt, dieses Auto heißt Audi R8 LMS GT3 Evo 2.
Mit jeder Generation noch ein, zwei Buchstaben drangehängt, oder?
Ja, das Problem ist, Audi baut ja nichts Neues mehr für den R8 und deshalb geht, wenn die den immer wieder updaten, gehen ihnen jetzt mittlerweile die Namen aus. Und deshalb heißt der neue Evo jetzt halt Evo 2. Das wird übrigens dann auch nächstes Jahr bei dem Huracan passieren. ja, und die waren relativ stark und deshalb hat man sich gedacht, ja, wir haben ja eine BOP und deshalb passen wir die vor dem Rennen einfach nochmal an, laden in den Audi 15 Kilo rein und aus den anderen Kilos raus. Interessanterweise hat das relativ gut funktioniert, weil trotzdem waren die Audis immer noch konkurrenzfähig, obwohl die das so ins Blaue geschossen haben. Trotzdem war es ein Desaster für Audi, weil die aus diversen Gründen technischer Natur, Plattfüße, elektronische Ausfälle und alle möglichen, die Audis quasi unter ferner liefen, dann ins Ziel gekommen sind. Und Mercedes einen Dreifachsieg gefeiert hat.
Oh.
Der Charles Gounon hat gewonnen. Den sollten geneigte Nordschleifen-Fans auch noch kennen, weil der da auch öfter. Aber die fahren, de facto sind es immer die gleichen Namen.
Aber es ist auch selten, dass das komplette Podium eine Marke ist, oder?
Ja, das ist ja auch Ziel und Zweck der BOP, also der Balance of Performance, dass für alle Autos ungefähr gleich Levels und dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass eine Marke alles abräumt. Ja. Aber dadurch, dass die Audis halt alle auseinandergefallen sind und anscheinend dann relativ an die anderen Marken nicht so gut unterwegs waren. Ja. Ist der Mercedes, obwohl im Mercedes-Lager relativ an der Nordschleife auch rumgejammert wird, dass die BOP zu schlecht für sie sind, gewinnen sie dann trotzdem. Aber das ist ja part of the game, dass man immer rumjammern ist.
Ich wollte gerade sagen.
Ja. Also, tut. Das waren die Turbo-News.
Wunderbar. Dann mache ich weiter mit meiner schönen Kurzgeschichte von Natrium, Avocados und Handys.
Okay, ich bin mal gespannt, wie Avocados mit Handys und, naja, Natrium ja schon ganzer Salz drauf.
Ja, also ich meine, das hängt ja nicht zusammen, die Themen direkt.
Ach so, das musst du da sagen.
Ich dachte, diese Transferleistung könntest du bringen.
Nein, nein.
Okay. Nee. Worum es letztendlich geht. Bei dem Nachführung geht es dadurch, geht es darum, dass Natrium bzw. primär Kochsalz, aber in dem Kochsalz geht es hauptsächlich um das Natrium, die Menge, die man an Natrium zu sich nimmt, ja nicht so hoch sein sollte, wie man hoffentlich weiß. Also
habe ich zumindest schon 50.000 Mal gehört.
Genau. Die WHO empfiehlt, nicht mehr als 1,5 bis 2 Gramm täglich zu sich zu nehmen. was meines Erachtens illusorisch ist, um ehrlich zu sein, weil ich nicht wüsste, wie man das schaffen soll mit normalen Lebensmitteln.
Also so wenig,
oder? Genau, so wenig. De facto ist es nämlich so, dass, also ich habe jetzt keine offizielle Statistik, wir haben mal im Studium gelernt, dass der Durchschnittsdeutsche, glaube ich, 8 Gramm zu sich nimmt am Tag. Also wesentlich mehr.
Ich würde auch sagen, dass das bei mir deutlich mehr ist.
Ja. Warum das Ganze? Weil man eben vor längerer Zeit schon festgestellt hat, dass das Natrium bzw. Natriumchlorid eben dazu führt, dass der Blutdruck steigt. Und primär empfiehlt man eben besonders Herzpatienten eine, zum Teil gerade bei auch Herzinsuffizienz und so, eine natriumarme Diät, um eben den Blutdruck, sage ich mal, ohne noch Medikamente geben zu müssen, möglichst gut eingestellt zu haben. Jetzt ist es aber so, dass eben das Natrium auch noch versteckt sein kann, nicht nur eben in Lebensmitteln, wo es in Form von eben Kochsalz vorkommt, sondern gibt es auch noch, also das, darum ging es auch hauptsächlich in dem Beitrag, um die Brausetablettenfalle, sage ich mal.
Oh, okay.
Weil sich nämlich herausgestellt hat, dass, also hier diese Studie kam aus Frankreich und da ist es anscheinend so, also ich weiß jetzt nicht, ob das in Deutschland genauso ist, ich könnte es mir aber tatsächlich vorstellen, dass es ähnlich ist zumindest, dass, und haben bei dieser Befragung in Frankreich die Befragten angegeben, dass ungefähr ein Drittel von den Leuten in den letzten 30 Tagen mindestens eine Brausetablette zu sich genommen haben. Und,
in den wie vielen letzten Tagen?
In den letzten 30 Tagen. Also im letzten Monat. Und okay. Also ich muss gestehen, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal überhaupt eine Brausetablette genommen habe.
Ich auch. Also ich, auf jeden Fall nicht in den letzten 30 Tagen. Brause habe ich gegessen in den letzten
30 Tagen. Ja. Und bei 95% der Fälle handelt es sich dabei um halt frei verkäufliche Sachen, also so frei verkäufliche Paracetamol, ASS oder Vitamin-Brausetabletten eben, wie man es auch bei DM oder sowas bekommt. Und das Problem bei diesen Brausetabletten ist eben das Natriumbicarbonat da drin. Also das sorgt eben dafür, dass das Ganze so schön sprudelt und sich eben auch gut auflöst. Aber sorgt eben auch dafür, dass eine Brausetablette im Schnitt allein 400 Milligramm Natrium hat, also 0,4 Gramm. Und da du schnell, sag ich mal, wenn du, sag ich mal, irgendwie dir angewöhnt hast, weiß ich, morgens eine Vitaminbrausetablette, dann hast du noch Kopfschmerzen, nimmst noch zwei Paracetamolbrausetabletten oder sowas, da bist du halt schnell mal irgendwie so auf 2, 3 Gramm Natrium. Und da bist du schon längst über den, da bist du schon längst über den empfohlenen Wert und hast noch nichts gegessen oder sonst getrunken. Und deswegen haben die eben hier gesagt, dass man empfehlen soll oder dass man möglichst versuchen sollte, eben auf Brausetabletten zu verzichten. Es sei denn natürlich, ich meine, in manchen Fällen macht es natürlich auch Sinn, so Brausetabletten, besonders wenn du eben ältere Patienten hast, die irgendwie Schluckprobleme haben, die dann Probleme haben, normale Tabletten oder sowas zu schlucken. Da überwiegt dann natürlich der Nutzen einer Lösung, sage ich mal, mit dem Wirkstoff, anstatt die Patienten sich an den Tabletten verschlucken zu lassen und die dann eine Lungenentzündung oder so zu bekommen. Ne? Da ist dann das geringere Übel der erhöhte Natriumgehalt, logischerweise. Genau, aber auch sozusagen als genereller, sage ich mal, useful consumer advice, wie du immer so schön sagst, sollte man auf Brausetabletten sofern möglich, sage ich mal, eher verzichten, auch wenn es lecker prickelt. Dann okay. Das zweite Thema, meine schönen Avocados. Und zwar gab es dazu eine sehr interessante Studie in, Gott, jetzt müssen wir mal gucken, ich glaube in San Francisco, auf jeden Fall in Amerika. Ich weiß, ich finde es jetzt gerade nicht auf die Schnelle wieder, wo es war. Und zwar ist es bei Avocados so, dass das nicht nur, sage ich mal, Trendfood ist und auch gesund, sage ich mal, wegen den Fettsäuren und so weiter, sondern man hat auch festgestellt, dass die durch verschiedene Pflanzenstoffe, die da drin sind, den LDL-Cholesterinwert senken können. Und das LDL-Cholesterin ist ja sozusagen das böse Cholesterin, wie man so schön sagt.
Und okay, wenn du sagst, dass es Gutes und Schlechtes gibt. Ich habe immer gedacht, das wäre der Teufel, grundsätzlich.
Jein, weil LDL ist das primär Vorkommende, sage ich mal. Deswegen
okay.
kann man per se sagen, dass Cholesterin eher, sage ich mal, schlecht ist. Auf jeden Fall haben die eben untersucht, inwiefern man sich diesen Faktor, sage ich mal, zunutze machen kann, dass eben das Cholesterin gesenkt wird und geguckt, ob das generell auch, sage ich mal, positive Auswirkungen auf die Herzgesundheit hat. Und zwar hat man eine große Studie gemacht mit, Moment, jetzt muss ich wieder gucken, mit 68.786 Frauen und 41.701 Männern. Da hat man dann vorher erstmal gescreent, eben, dass sie keine Vorerkrankungen wie zum Beispiel Krebs oder eh schon eine koronare Herzkrankheit haben oder einen Schlaganfall. Und die wurden dann sozusagen, also relativ grob muss man dazu sagen, aber wurden im Prinzip in zwei Kohorten eingeteilt. Einmal als Nicht-Avocado-Konsumenten und als Avocado-Konsumenten. Und als Avocado-Konsumenten wurden Patienten klassifiziert, die mindestens zwei Avocados pro Woche essen. Nach oben wurde das nicht gedeckelt, sage ich mal. Mehr oder weniger.
Also mehr Avocados essen?
Ja, dazu komme ich gleich. Was auch interessant
war. Da musst du auch noch sagen, dass die Dinger hier ja schlecht available sind.
Ja, gut, das ist halt so. Was ich auch krass fand, ist, die haben diese Studie nicht nur, dass die ja eine relativ große Studienpopulation hatten, sondern die hatten auch ein Follow-up von 30 Jahren insgesamt. Also haben einen sehr langen prospektiven Beobachtungszeitraum genommen und haben dann festgestellt, dass in diesen 30 Jahren erkrankten 9.185 Patienten an einer koronaren Herzkrankheit und 5.290 erlitten einen Schlaganfall. Das Ganze hat man dann in der Auswertung adjustiert nach verschiedenen grundsätzlichen Ernährungsfaktoren, also haben eben geguckt, Personen, die natürlich nur Junkfood futtern, sind natürlich generell nicht so gesund wie Leute, die sich ausgewogen ernähren. Und auch noch adjustiert nach dem Lebensalter und so weiter. Und da hat sich gezeigt, dass ein hoher Avocado-Konsum gegenüber einem niedrigen, beziehungsweise in Anführungszeichen kein Avocado-Konsum, dass da das kardiovaskuläre Risiko 16% geringer ist. Und das Risiko an einer koronaren Herzerkrankung zu erkranken sogar um 21%. Was allerdings,
oh,
auch,
ja schon.
Genau, was allerdings auch interessant ist und was für mich eigentlich nicht logisch ist primär, dass das Risiko bezüglich Schlaganfälle keinen Unterschied erfährt. Also es scheint wirklich primär auf die Herzgesundheit, sage ich mal, einen positiven Effekt zu haben. Jetzt muss man natürlich...
Wer hat die Studie in Auftrag gegeben? Die Avocado-Mafia?
Nee, das... Warte hier, jetzt muss ich ja wieder zurückscrollen, wo das stand. Das war eine generelle Lebensstilstudie oder zwei Lebensstilstudien, wo die Probanden rausgesucht werden. Das war einmal die Nurses Health Study und die Health Professionals Follow-up Study. Das waren zwei große Studien, die generell Lebensstile und Ernährung im Zusammenhang mit Gesundheit erforscht haben. Das war
weißt
keine.
Du, von wem die Weißt du, von wem die gemacht wurde?
Das müsste ich jetzt extra nochmal nachgucken. Also sie wurde auf jeden Fall im Journal of American Heart von der American Heart Association veröffentlicht.
Wenn das von Jodel ist, ich habe keine Ahnung.
Ja, das ist eigentlich mit einer, oder wenn nicht sogar die, das Journal bezüglich Kardiologie, also Herzmedizin.
Ah, das siehst du mal.
Ja, also ich denke nicht, dass es von der Avocado-Mafia kommt.
Okay.
Jetzt muss man natürlich in Anführungszeichen einschränkend dazu sagen, dass zu den gesunden Faktoren natürlich auch dazu kommt, dass es recht kalorienhaltig und fetthaltig ist, logischerweise das Ganze. Deswegen stand hier drin, dass es zum Beispiel sinnvoll sein könnte, wenn man zum Beispiel auf seinem Brot statt Margarine oder Butter halt einfach Avocado oder sowas da drauf tut, in sein Sandwich oder sowas. Und sie haben auch ergänzt, dass sie natürlich jetzt nicht primär sagen können, dass es wirklich an der Avocado liegt, sondern dass man das Ganze auch alternativ über den ausgewogenen Konsum von Olivenöl, Nüssen oder anderen gesunden Pflanzenölen erreichen kann. Also dieser Effekt kann, also nach deren Studie kann man nicht diesen Effekt primär den Avocados zuschreiben, sondern generell, sage ich mal, die einer ausgewogenen Kombination aus den richtigen Fetten und Ölen. Ja. Und was sie auch noch einschränkend dazu gesagt haben, ist, dass natürlich generell, auch wenn danach die Auswertung ja schon so gut es geht adjustiert wurde, sofern man das, sage ich mal, immer kann, statistisch, natürlich auch anzunehmen ist, dass Leute, die viele Avocados konsumieren, grundsätzlich tendenziell eher Leute sind, die sich gesund und ausgewogen ernähren.
Okay, ja, danke. Damit hast du es jetzt wieder versaut.
Naja, wieso?
Der Mensch möchte ja einfache Antworten haben. Du hast gesagt, aber wenn du Avocado isst, kriegst du weniger Herzinfarkte. Einfache Antwort. Und dann hast du gesagt, ja, nicht ganz, es ist komplizierter. Das möchte aber niemand hören.
Ja, dann müssen die Leute, die das nicht hören wollen, halt einfach die letzten 5 Minuten vergessen.
Danke, das ist die Aussage, die wir haben wollen.
Sehr schön. So, kommen wir zu meinem letzten Thema, und zwar Handys. Und zwar Handys. Geht es um das tolle Thema Handystrahlung.
Aha. Und ja, danach machst du Globulis? In welchen Schwurbel-Honeypot bist du gefallen?
Nee, und ich bin, also mit den Handys bin ich drauf gekommen, weil jetzt, Gott, das ist auch schon wieder ein bisschen länger her, aufgrund dessen, dass wir uns jetzt länger nicht gehört haben, aber bei Höhle der Löwen, jetzt der aktuellen Staffel, waren zwei Typen da, die eine strahlensichere Boxershorts verkauft haben und damit verkaufen wollten, dass dadurch die Fruchtbarkeit steigt, weil Handystrahlung und Funkwellenstrahlung halt Spermien töten und so weiter. Konnten aber keinerlei Studien nennen.
Ach was.
Das fand ich auch sehr interessant. Also haben immer gesagt, ja, es gibt Studien, die das beleben, und da hatte, ich weiß nicht mehr, wer das von den Löwen da war, hat gesagt, so, dann nennt uns mal eine von den Studien. Konnten sie ja natürlich nicht.
Gibt viele.
Genau, gibt mehr als genug, die das belegen. Ja, hierbei geht es aber nicht um die Fruchtbarkeit, sondern generell Handystrahlung und in Bezug eben dann auf Hirntumore und Hodenkrebs, was ja schon vor längerer Zeit auch erforscht wurde. Und zunächst einmal, was ist überhaupt diese ominöse Handystrahlung, sage ich mal.
Handystrahlung, ja, und das ist ja natürlich ein sehr spezifischer Begriff.
Genau, also prinzipiell geht es da eben um Funkwellen, und das sind letztendlich elektromagnetische Wellen, also elektromagnetische Strahlung, die im Radiowellenspektrum sich befindet und worüber dann eben die Handys und das Internet kommunizieren, mehr oder weniger. Letztendlich haben diese Radiowellen primär keinen direkten Effekt, sage ich mal, auf organisches Material. Also im Vergleich jetzt zum Beispiel zu UV-Strahlung, wodurch man eben halt Hautkrebs kriegen kann, oder generell radioaktive Strahlung, die natürlich erbgutschädigend ist, hat dieses Radiowellenspektrum gar nicht so eine hohe Eindringtiefe in das menschliche Gewebe, weil Radiowellen nämlich super gut von Wasser absorbiert werden, und der Mensch besteht nun mal zu einem sehr großen Teil aus Wasser. Was aber das Ganze bewirken kann, ist, dass also diese Radiowellen können eben Wasser, wenn ein entsprechende Energiemenge eingetragen wird, entsprechend erwärmen.
Tun sie ja immer, weil die elektromagnetischen Wellen sind ja quasi Energie, und sobald sie absorbiert werden, hast du immer einen Energieeintrag.
Genau, und unterschiedliche Gewebe können eben unterschiedlich schnell diese Wärme, sage ich mal, aufnehmen, beziehungsweise die Wellen in Wärme umwandeln. Das hängt eben maßgeblich vom Wassergehalt ab, wie schnell das Ganze vonstatten geht. Und um das Ganze, sage ich mal, in gewisser Weise messbar zu machen und um auch Grenzwerte festlegen zu können, wurde damals ich weiß nicht mehr, welche europäische Institution das war, aber auf jeden Fall gibt es da die Maßeinheit der spezifischen Absorptionsrate, kurz SAR.
Weißt du, wer in Deutschland... Moment, jetzt sag nochmal, ich habe dir reingequatscht.
Spezifische Absorptionsrate, kurz SAR.
Genau. Weil ich noch sagen, weißt du, welche Behörde in Deutschland dafür zuständig ist?
Institution für Strahlenschutz.
Ja, genau, die Bundesagentur für Strahlenschutz.
Ja.
Das ist immer so, als ob da so ein schwarzer Van aufsteht und dann so Leute so Bio, so
Genau.
Kampfanzügen da aussteigen. Das Bundesamt für Strahlenschutz.
Genau. Nee, und die spezifische Absorptionsrate wird in Watt pro Kilogramm gemessen. Und
Auf Gottes Willen.
ein SAR-Wert von 4 Watt pro Kilogramm sorgt für eine Erwärmung des Gewebes um 1 Grad Celsius. Und in Deutschland liegt der Grenzwert für alles, was eben Strahlung im Radiowellenbereich abgeben kann, bei 2 Watt pro Kilogramm. Mehr Strahlung dürfen die Geräte nicht abgeben. Und das Gute ist, das Ganze folgt auch wie radioaktive Strahlung ich weiß nicht mehr genau, das weißt du vielleicht, wie das auf schlau nochmal heißt, aber es gibt dieses Abstandsquadratgesetz oder wie das heißt. Heißt das so?
Keine Ahnung, ob es dafür ein das macht schon Sinn.
Ja, also auf jeden Fall besagt
Beschreib mal, was es tut, weil dann macht es schon
dieses
Sinn, dass
Gesetz,
es so
dieses
nennt.
Gesetz besagt auf jeden Fall, dass wenn du eine, sage ich mal, um 360 Grad in alle Richtungen abstrahlenden Gegenstand hast, dass mit dem Abstand zu diesem Gegenstand die Strahlenbelastung im Quadrat sinkt. Ja, also exponentiell sinkt sozusagen. Und genau das Gleiche trifft eben auch auf mit Radiowellenstrahlen Gegenstände zu.
Quadratisch war schon ja richtig, weil, also wenn du sagst quadratisch, meinst du immer hoch 2. Exponentiell
Ja,
ist noch was
okay.
anderes.
Ja, stimmt.
Also
Nee, also quadratisch. Und das trifft natürlich
das
auch.
heißt tatsächlich Abstandsquadratgesetz.
Na, siehst du, hab ich das tatsächlich sogar richtig behalten aus meinem Physikpraktikum. Und jetzt, Moment, wo war ich stehen geblieben? Genau. Und das trifft eben auch auf WLAN-Router, Handys etc. zu. Und was man auch eben dazu sagen muss, ist, dass der größte Teil der Energie auch einfach direkt von der Haut schon abgefangen wird. Und die Haut, selbst wenn die sich eben erwärmt, ist ja auch neben verschiedenen anderen Funktionen primär zur Wärmeregulation geeignet, beziehungsweise gedacht. Und demnach kann die das sehr, sehr gut ab und auch sehr, sehr gut kompensieren. Und bisher gibt es eben keinerlei Studien, die eine negative Auswirkung im Zusammenhang mit eben Radiowellen aus dem Frequenzspektrum von Handys oder WLAN-Router oder sowas zeigen. Wo es allerdings etwas Verunsicherung gab, war, dass die International Agency for Research on Cancer, kurz IARC, hochfrequente Felder als möglicherweise krebserregend eingestuft hatten.
Weißt du,
Jetzt
was
ist es
alles
aber
möglicherweise krebserregend ist?
genau, das steht nämlich jetzt auch dabei, das hat nämlich gar nichts mit einer wirklichen Risikoeinschätzung zu tun.
Exakt.
Und da hat dann nämlich einer, der hier bei diesen Studien zur Erforschung mitgemacht hat, Moment, jetzt mal gucken, Professor Achim Enders heißt er von der Technischen Universität zu Braunschweig. Er hat auch gesagt, googeln Sie einmal, was für Substanzen sonst noch da draufstehen auf dieser Liste. Da wird nämlich stehen unter
Wasser,
anderem auch Aloe
Sauerstoff.
Vera drauf zum Beispiel.
Ja, genau. Das ist einfach ridiculous. Das ist, also, weil ich meine, mir ist das mal so erklärt worden, warum da so viel draufsteht und noch so viel Kram, oder ich denke so, hä? Weil es unglaublich schwierig ist, nachzuweisen, dass etwas nicht krebserregend ist. Und
Ja.
solange du nicht nachweisen kannst, dass es definitiv nicht krebserregend ist, ist es ja potenziell krebserregend.
Ja, genau. Ja. Auf jeden Fall kam jetzt erst vor kurzem, im März 2022, eine große Studie, die ich auch verlinkt habe, zu dem Schluss, dass Handynutzung keinerlei Risikoerhöhungen bezüglich Hirntumore oder sowas bringt. Jetzt ist aber die Frage, woher kommt diese Unsicherheit und woher kommt überhaupt immer wieder dieses Schreckgespenst? Und zwar kommt es daher, dass es eben in der Vergangenheit viele Studien dazu gab, aber die haben alle, also die, die ein, sage ich mal, positives Ergebnis im Sinne dessen, dass es eben einen körperlichen oder einen gesundheitlichen Schaden bringt, all diese Studien haben mit viel höheren SAR-Werten gearbeitet. Zum Beispiel, was passiert eben, wenn du mit 6 Watt pro Kilowatt, pro Kilogramm arbeitest? Und da der Grenzwert ja bei 2 Watt pro Kilogramm steht und alle Geräte eigentlich weit darunter bleiben, ist das halt eigentlich müßig. Ne? Ich meine, man macht auch keine Studie und guckt, was passiert, wenn ich 100 Liter Wasser in 10 Sekunden trinke. Ist auch potenziell
tödlich. Das ist wahrscheinlich auch nicht gesund, ja.
Genau.
Also so viel tödlich können wir nicht, aber wir können sagen, definitiv ungesund.
Ja.
Aber das ist ja, du musst ja gar nicht so weit in der Geschichte einfach zurückgehen, wo man quasi Röntgenapparillus zur Abendbelustigung auf Partys benutzt
ja.
hat. Da hat man auch, und dann ist einem aufgefallen, man sollte vielleicht die Dosis regulieren, der man einen menschlichen Körper mit Röntgenstrahlen aussetzt, weil das nicht gesund ist. Und deshalb ist das halt so eine Sache, ja, ist halt nicht geil, aber die Grenzwerte, die man hat, jetzt ist man sich sehr sicher, dass das halt okay ist, also dass das halt nicht keinen Schaden auslöst. Das heißt aber nicht, dass man nicht in der Zukunft auf eine neue Erkenntnis dann sagt, ja, vielleicht müssen wir den Grenzwert nochmal korrigieren oder sowas. Aber ja, so lange müssen wir halt darauf vertrauen, dass das halt, da hat sich ja jemand schon mal Gedanken drum gemacht.
Ja. Und was auch interessant war, dass in einer, ich weiß auch nicht, wie es zu dieser Kollaboration kam, aber in einer Studie von ungarischen und deutschen Forschern hat eine Befragung von 700 Teilnehmern im Durchschnittsalter von 28 Jahren ergeben, dass besonders, also die Angst vor Schäden durch so Handystrahlung und sowas, besonders eben in Personenkreisen vorherrscht, oh Wunder, Spoiler Alert, die besonders geprägt sind durch Religiosität, Naturverbundenheit und den Glauben an paranormale Phänomene und
medizinische Verschwörungstheorien. Also auf gut Deutsch Leute, die einen an der Waffel haben.
Das hast du jetzt gesagt, aber
ja,
ich möchte dich nicht verneinen.
Ich kann das weder bestätigen noch verneinen.
Ja. Und was auch lustig ist, es gab auch dazu, also zu dem Thema eben elektromagnetische Strahlung und so weiter, gab es 2 große Nocebo-Studien. Und also für die, die es nicht wissen, Nocebo ist im Prinzip der negative Placebo-Effekt. Ja, der Placebo-Effekt bewirkt ja, dass man eine Wirkung hat, weil man davon ausgeht, dass einem etwas Gutes, also in der Wirkung etwas Gutes widerfährt. Und Nocebo ist dasselbe, dass eben einem gefühlt etwas schlecht tut, obwohl letztendlich gar kein nichts passiert.
Und das ist dieses sich positive Gedanken machen.
Genau. Und zwar wurden Testpersonen in den Glauben versetzt, dass sie sich in einem Raum befinden, wo sie einem elektromagnetischen Feld ausgesetzt werden, wobei sie in einem faradäischen Käfig saßen, wo also keinerlei elektromagnetische Strahlung rein kann.
Ja.
Und mehr als 70% verspürten körperliche Symptome. Das fand ich auch sehr schön. Also primär geht es bei dieser ganzen Geschichte also um, sage ich mal in Anführungszeichen, Einbildung und was man eben glaubt oder glauben möchte.
Das ist echt interessant, das ist echt weird. Aber das ist halt immer die Differenzierung, die man machen muss. Nur weil, also der Placebo und der Nocebo sind ja wirklich wissenschaftlich fundierte Effekte und ich finde die auch ultra interessant. Man darf sie halt nicht in so einem mystischen Feld, so nach dem Motto, das wird uns alle heilen und bla und blub, ne? Nur weil wir es nicht verstehen, heißt es nicht, dass es der heilige Gral ist, quasi.
Ja.
Trotzdem ist es sehr interessant, auch wenn ich mich immer darüber lustig mache, aber. Ja. Wie war das? Homöopathie wirkt nicht über den Placebo-Effekt hinaus. Ich sage damit nicht, dass es nicht. Dass es nicht nicht wirkt? Ja, ist wurscht.
Ja, zu der Geschichte komme ich ja nachher noch. Aber jetzt möchte ich erstmal wissen, wo deine Brille denn ist.
Wo meine Brille ist? Ich muss dazu ein bisschen ausholen. Ich weiß nicht.
Der alte Mann erzählt vom Krieg.
Der Witz ist, oder was heißt der Witz? Aber ich habe mir ein Bild angeguckt, beziehungsweise ist mir das vor die Augen gefallen und ich dachte mir so, ist ein bisschen, warum hypen das alle so? Das ist ja mega unscharf. Und deshalb habe ich gedacht, so, wo ist denn meine Brille? Aber nein, es ist wirklich unscharf und alle finden es toll. Nicht, weil es unscharf ist, aber trotz, dass es unscharf ist. Und das ist ein sehr ähnliches Bild zu allem, was wir ungefähr vor 3 Jahren schon mal gesehen haben.
Du meinst die Myokard-Sintigraphie alias das schwarze Loch im Zentrum der Milchstraße?
Exakt genau das meine ich. Weil vor 2019, ich weiß nicht, ob du daran nicht erinnern kannst, da hat man schon mal nämlich so ein verwaschenes Bild von sowas. Und haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Das war nämlich das Bild von dem schwarzen Loch M87 Stern. Mhm. Und das ist ein riesiges schwarzes Loch gewesen, was man halt da fotografiert hat. Ich glaube, da hatten wir schon mal drüber gesprochen, dass das halt über einen Zusammenschluss von vielen Teleskopen gemacht wird, wodurch dann halt eine quasi Radioantenne entsteht, die ungefähr den Durchmesser der Erde hat, weil du halt von vielen die gleichen, also zeitgleich Daten aufsammelst und die dann halt zusammenpuzzeln kannst. Ich habe schon gesagt, dass das nötig ist, weil das halt schwarze Löcher so eine winzige Ausdehnung haben. ja, dazu muss man sagen, dieses M87 Sternchen, da ist quasi, also der Halo von dem Ding, also dieser Event Horizon, da wo quasi dann das Schwarz anfängt, das ist quasi ungefähr genauso groß, also ungefähr mit ein bisschen wie quasi die Umlaufbahn, wenn du jetzt quasi von der Sonne zu der jetzigen Position von Voyager 1 einen Kreis ziehen würdest. Nur um die Größenverhältnisse klar zu kriegen.
Okay.
Also das ist ja, Voyager 1 ist schon weit hinterm Pluto, hat ja schon unser
Sonnensystem
quasi verlassen. Und das ist quasi nur das Zentrum von diesem schwarzen Loch.
Ups.
Und jetzt, das schwarze Loch Sagittarius A Sternchen, was man halt im Zentrum der Milchstraße zu fungieren, ist deutlich kleiner nochmal, aber auch deutlich näher dran. Und deshalb macht es den optischen Eindruck, dass die ungefähr gleich groß sind. Weil das in unserer Milchstraße ungefähr 27.000 Lichtjahre entfernt ist und hier M87 53 Millionen Lichtjahre.
Oh, okay.
Es ist ja halt auch deutlich größer. Und ich fand lustig, was sie dann gesagt haben, das ist ungefähr, also den Größenvergleich kannst du dir vorstellen, weil diese riesigen Radioteleskope, die man da zusammengeschlossen hat, die ist eine irrsinnig lange Liste, ich habe mir die angeguckt, das sind in der 4 Seiten im Liste. Da gibt es halt zum Beispiel das ALMA ist dabei, da haben wir schon mal gespielt, in der Atacama-Wüste, am MIT 1, Japan, also da gibt es auch die Liste, kann man halt, das heißt, das ist das EHT, das Event Horizon Telescope, da stehen die alle drin und das ist halt dieser Zusammenschluss da von diesen. Und die mussten dadurch, deshalb brauchte man auch sowas Großes, weil den Spot, den du untersucht hast am Nachthimmel, also am Himmel, der war ungefähr, was haben sie geschrieben? 15, jetzt habe ich das wieder weggescrollt. 50 Mikrobogensekunden.
Oh Gott.
Das ist quasi ein 1/13 von einem Billionstel am Nachthimmel, wenn du so quasi das Radial misst. Das ist halt
kurz gesagt, ist fucking ja, klein.
Ich fand den Vergleich gut, den sie gezogen haben. Das ist wie wenn du eine Heidelbeere auf dem Mond untersuchst. Also eine Blaubeere.
Ja.
Yeah. So ungefähr. Und deshalb erklärt das auch, warum das so blurry ist. Weil es ist nicht, dass die Aufnahme scheiße ist, sondern dass einfach verdammt nah ranzoomen musstest. zoomen musstest mit diesen Teleskopen, damit du da überhaupt irgendwas siehst. Und jetzt hole ich natürlich noch, also das war das, wo ich da drauf gestoßen bin. Das ist ja interessant. Und dann habe ich mir gedacht, so schwarze Löcher. Und da muss man erstmal unterscheiden, weil nicht schwarz, also es gibt 3 Arten von schwarzen Löchern. Und nur eine davon ist uns klar, so ungefähr, was das ist. Und der Rest ist halt so, nee. Und zwar gibt es stellare schwarze Löcher, intermediale schwarze, also intermedialmasse schwarze Löcher und supermassereiche schwarze Löcher.
Und ich glaube, das in der Mitte von der Milchstraße ist supermassereich, oder?
Das ist grundsätzlich so, dass in der Mitte von Galaxien, soweit wir wissen, nur supermassereiche schwarze Löcher. Wobei ich auch noch gleich
Weil die
erzähle,
schon so viel aufgesuckelt haben, oder was?
Das ist ein relativ breiter Bereich.
Okay.
Also interstellare schwarze Löcher, die liegen so ungefähr zwischen 10 und 1000 Sonnenmassen. Und das, die weiß man auch, dass die relativ dadurch entstehen, dass halt, das ist halt das, was übrig bleibt, wenn ein supermassereicher Stern quasi stirbt. Sind all sein, weil, also ein Stern brennt ja quasi durch Fusion und da werden zu Wasserstoff, zu Wasserstoffatome zu Helium zusammen fusioniert. Und die kollabieren nur nicht unter ihrem eigenen Gewicht, weil die Energie durch diese Fusionsreaktion
Ja,
die
so nach
Masse
außen
des
drückt.
Sterns quasi nach außen drückt und die Kräfte sich quasi ausgleichen, sodass quasi die Sonne stabil ist. Aber wenn halt der Wasserstoff irgendwann aufgebraucht ist und dann irgendwann Helium fusioniert werden muss, dann geht das ins Ungleichgewicht. Das heißt, diese Massereaktion ist deutlich stärker als der Energieburst nach außen. Und dadurch, dass es dann alles zusammenkomprimiert wird, wird halt quasi so ein letztes Mal sehr viel Helium auf einmal fusioniert. Dadurch entsteht Unmengen an Energie und dadurch wird quasi die Hülle des Sterns so nach außen weggesprengt. Das bezeichnen wir dann als Supernova. Und der Rest, dieser massereiche Kern, der dann durch die Fusion von Helium entsteht, stürzt dann in sich zusammen. Und wenn du halt genug Masse hast, also unsere Sonne hat ja nur eine Sonnenmasse, daraus wird leider dann nur so ein weißer Zwerg, weil ist halt zu popelig. Darüber findet man einen Neutronenstern, wird dann auch ein sehr kompaktes, massereiches Objekt. Aber wenn du 10 Sonnenmassen hättest und dann kollabierst quasi, dann wird da draus ein stellares schwarzes Loch, so ein ganz kleines schwarzes Löchlein. Und davon gibt es auch in unserer Galaxie immer mal wieder. Das heißt, wenn du irgendwann durch unsere Galaxie reisen würdest, könntest du einfach mal so über so ein schwarzes Loch stolpern. Und das Problem ist ja, dadurch, dass sie kein Licht aussenden,
Siehst du sie
siehst du
nicht?
sie nicht. Ist aber kein Problem, weil vor allen Dingen ein Phänomen, was auch diese intermedialen Masse schwarze Löcher haben, die gehen nämlich ungefähr dann halt von diesen 1000 bis 500.000 Sonnenmassen ungefähr. Meistens emittieren die relativ viel Radioaktivität oder eben radioaktive Strahlung. Weil, wenn ganz viel Masse eingesaugt wird und dieser Event Horizon, den wir da sehen, das ist ja nichts anderes als der Punkt um ein schwarzes Loch, wo quasi die Gravitationskraft und die Lichtgeschwindigkeit, also quasi die Geschwindigkeit, mit der das Licht weg möchte und der Gravitationspull sich gegenseitig aufheben. Und dann kann es halt schon mal sein, dass dadurch, weil da Masse dann halt eingesaugt wird an dem Punkt, das so heiß wird, dass halt diese Masse nochmal so, also Energie in Form von Radioaktivität abstrahlt. Und deshalb sieht man das in dem Radiospektrum, sieht man dann halt so, dass die halt so ein Burst in der Mitte rausschießen. Und da weiß man noch nicht so 100%, wie das alles funktioniert. Und dann hast du halt diese supermassereichen schwarzen Löcher, die halt in den Zentren von Galaxien sind, wo man sich auch nicht so sicher ist, wie die jetzt entstehen, weil die halt über 500.000 Sonnenmassen haben, bis nach oben offen auf der Richterskala quasi. Und die hat man dann halt untersucht. Und wenn du ja überlegst, dieses riesige schwarze Loch hier, M87 Sternchen, und unsere sind ungefähr gleich, aber ich habe dir ja schon die Größenverhältnisse gesagt. Also nee, ich habe dir noch nicht gesagt, wie das in der Milchstraße ist, ne? Wie groß im Verhältnis. Das ungefähr hat den Durchmesser, aber Halo-Durchmesser, also deutlich weiter außen, wie also die Umlaufbahn des Merkurs um die Sonne.
Also
Also es
winzig im
ist
Vergleich zum anderen.
erheblich kleiner. Obwohl halt immer noch, wenn du das halt in interstellaren Größenstellen sind, ist das halt alles relativ kompakt.
Ja, das stimmt.
Und ich fand das einfach ziemlich cool.
Ja, das
Dass
stimmt.
halt, dass wir uns das alles angucken können und alleine wieder diese Stats von schwarzen Löchern, wo du so denkst,
Ja,
oh mein Gott.
ich muss sagen, da sind wir immer relativ schnell in Zahlen, Größen, wo ich finde, das kann man sich irgendwie mit einem
Nicht mehr
menschlichen Gehirn
vorstellen.
gar nicht wirklich vorstellen. Das sind
Aber
dann
genau das ist
große
halt.
Zahlen mit vielen Nullen, wo du weißt, wow, das ist fett, aber wie fett, das kann sich nicht vorstellen.
Und deshalb müssen wir halt immer, also wollen wir immer besser werden, die zu beobachten. weil man sich da halt sehr viele neue Erkenntnisse entsteht. Und gerade diese supermassereichen Dingsbumsies, da musst du halt relativ weit gucken. Und vor allen Dingen das Problem bei dem in unserem Sonnensystem ist halt, du musst halt durch den ganzen Sternenplumpatsch, der da in dem Weg ist, weil wir ja relativ weit außen sind, müssen wir halt ja dann durch den ganzen Sternenmüll durchgucken. Und das ist halt relativ schwierig. Also.
Oder ja, einfach kann ja jeder.
Richtig. Aber das ist ja so, deshalb ist es ja so cool. Ja, damit bin ich durch.
Ja, wunderbar. Gut, dann komme auch ich zu meinem letzten Thema, was ich ganz unverblümt globally sind und bleiben Blödsinn genannt habe. Schön. Und zwar bin ich darauf gekommen, weil eigentlich eine, sage ich mal, relativ kleine Meldung in den, in Schwurblerkreisen einen relativ großen Aufschrei mit sich gebracht hat. Und zwar hat vor gar nicht allzu langer Zeit, das ist ein paar Wochen her oder so, hat die KV in Bremen nämlich folgende...
Die KV? Krankenversicherung?
Ja, Krankenversicherungs... hier.
Verband. Verband der Krankenversicherung, oder was?
Kassenärztliche Vereinigung, so. Muss ich selber gerade nachdenken. Also die Kassenärztliche Vereinigung hat nämlich die Homöopathieverträge aufgekündigt. Und zwar ist es dass die KV gewisse Homöopathieverträge haben, sodass Heilpraktiker oder auch Ärzte eben Homöopathie oder homöopathische Anwendungen eben auch die Kassen von den Kassen bezahlt bekommen. Und Folgendes haben sie geschrieben, also das ist jetzt ein Zitat, das lese ich vor. Solange in der gesetzlichen Krankenversicherung nicht alle Behandlungen, deren Nutzen bereits wissenschaftlich bewiesen sind, vollständig finanziert werden können, bleiben keine Mittel für Verfahren übrig, für deren konkreten Nutzen keine Nachweise bestehen. Dies trifft auf die in den genannten Verträgen geregelten Leistungen leider zu. Also sprich, was sie sozusagen einfach gesagt haben, es gibt nichts, was sagt, dass es wirkt, also zahlen wir es nicht mehr, wenn wir noch nicht mal das übernehmen von den Kosten her, wonach gewesen ist, das was bringt.
Das klingt jetzt erstmal logisch.
Genau. Jetzt ist natürlich so, jetzt werden die Leute, die viel davon halten, von Globulis und so weiter, sagen so, ja, aber es gibt doch ganz viele Studien, die sagen, da gibt es was. Jein. Viele von diesen Studien sind Review-Paper. Review-Paper sind Paper, die eine Großzahl von Paper zusammenschließen und dabei dann den sozusagen gemittelten Effekt rausgucken und gucken, ob da sozusagen ein Pro oder Contra bei rauskommt.
Das hört sich ein bisschen sketchy an.
Ja, aber grob vereinfacht, sage ich mal. Diese Review-Paper haben aber auch wenn sie einen guten Überblick verschaffen, halt auch eine große Schwäche. Und zwar können sie nur das wiedergeben, was auch an Forschung veröffentlicht wurde. Und da lohnt es sich mal, das Ganze wesentlich näher zu beleuchten. Und zwar gibt es besonders in der Homöopathie einen sehr, sehr hohen Reporting-Bias. Was ist ein Reporting-Bias? Reporting-Bias besagt eben, dass du letztendlich, also Bias generell ist ja eine Verzerrung, und Reporting Bias bedeutet, dass du eben durch im Prinzip fehlende Berichterstattung den Gesamteffekt so verzerrst. Also als Beispiel, wenn du 10 Studien machst und nur eine findet einen statistisch signifikanten Effekt, wenn du alle, die sozusagen keinen Effekt gebracht haben, nicht veröffentlichst und nur die eine veröffentlichst, die einen Effekt gezeigt hat, dann hast du letztendlich von Veröffentlichen und das in einem Review dir anschaust, haben 100% einen Effekt gezeigt. Aber auch nur, weil die Neuen, die halt keinen Effekt gezeigt haben, es nie an die Öffentlichkeit geschafft haben.
Aber das ist ja grundsätzlich eigentlich bei Veröffentlichungen ein Problem, dass zu wenig negativ veröffentlicht wird, weil das halt keine Publicity bringt. Und das ist leider ja relativ wichtig, wenn du was veröffentlichst. Nach dem Motto, hätte Edison ein Buch darüber geschrieben, über die 1000 Wege, wie man keine Glühbirne baut, dann hätte jeder gesagt so,
Ja, genau. Ja, und Aus diesem Grund, um das, sage ich mal, in der Serious-Wissenschaft besser zu machen...
Hat er nicht gesagt.
Doch, hat er gesagt. Und gibt es seit 2008 eigentlich eine ethische Verpflichtung, die in Helsinki verfasst wurde, die besagt, dass eben alle prospektiven Studien vor Studienstart registriert werden müssen in einem lokalen Register.
Wo man dann kann sich negativ nicht mehr unter den Tisch fallen lassen.
Genau. Jetzt habe ich schon gesagt, eigentlich leider wird halt nicht wirklich kontrolliert, ob alle auch immer registriert werden. Also es gibt auch, sage ich mal, immer noch zu viele Studien mit eben negativen Ergebnissen, die nicht veröffentlicht werden, weil sie auch nie irgendwo registriert wurden. Hier hat man aber jetzt mal nochmal in Bezug auf die Homöopathie eben geschaut, wie es da mit klinischen Studien aussieht. Und zwar hat man geguckt, hat man sich die drei größten internationalen Register für eben so Forschungsregistrierungen sich angeschaut. Das ist einmal clinicaltrials.gov, clinicaltrialsregister.eu und das Meta-Register ICTAP der WHO. Und das Ganze wurde dann eben verglichen mit den Forschungsdaten, also von veröffentlichten Studien von PubMed und Google Scholar. Und das Ganze wird dann verglichen. Und insgesamt fanden die Forscher 90 registrierte Studien, die vor 2019 abgeschlossen wurden. Was interessant auch schon ist, dass bei 25% von diesen Studien im Nachhinein der Endpunkt noch modifiziert wurde. Also normalerweise ist es ja so, dass du ein Studiendesign aufstellst und sagst, mein Endpunkt ist der Messwert XY. Und das darfst du nicht ändern zwischendurch, weil sonst verzerrst du ja wieder das Ergebnis, weil du machst die Studie ja, weil du etwas Bestimmtes untersuchen willst und diesen Effekt willst du untersuchen. Wenn am Ende sagst du, ja okay, der Effekt war scheiße, aber das ist ganz interessant, das nehme ich jetzt noch als Endpunkt dazu, dann ist das ja auch wieder nicht not good practice.
Not good engineering practice.
Genau. Ja. Und dabei haben sie auch weiter herausgefunden, dass 193 Studien in der Homöopathie publiziert wurden im Zeitraum von 2002 bis April 2021. Und über die Hälfte der Studien, nämlich 54%, waren nicht registriert. Und das haben sie so schön zusammengefasst mit einem besorgniserregenden Mangel an wissenschaftlichen Standards. Fand ich sehr schön ausgedrückt. Moment, genau. Was nämlich sehr, sehr häufig als die Referenz genommen wird, ist ein großes Review-Paper zur Homöopathie von einem Mattis et al., der Studiendaten von 1976 bis 2014 auswertete in einem Review-Paper und dabei eben einen statistisch signifikanten Effekt für homöopathische Mittel gegenüber einem Placebo gefunden hat. Da hat man dann aber eben geguckt, weil die im Zeitfenster von 2002 bis 2014 publiziert wurden, zeigt nämlich, dass nur nicht registrierte Studien überhaupt einen Effekt gezeigt haben. Alle Studien, die registriert wurden, haben keinen signifikanten Effekt gezeigt. Ha. Und deswegen ist es auch so, dass man da eben, also man findet halt signifikante Effekte, wenn man in richtigen Ecken sucht, wo eben es nicht nach klinischen Standards oder, sage ich mal, wissenschaftlichen Standards geforscht wird. Da haben sie nämlich auch noch gesagt, dass es eben vermutlich denen bei ihrer Auswertung auch noch einige Studien durch die Lappen gegangen sind, die gar nicht, sage ich mal, im wissenschaftlichen Standardjournal oder sowas veröffentlicht wurden, sondern ich meine, das ist ja, sage ich mal, natürlich, dass jeder so seine Bubble hat, aber diese Homöopathie-Bubble guckt halt auch nicht nach evidenter Wissenschaft, sondern die bewegen sich halt in ihren eigenen Kreisen und da gibt es dann halt auch noch
in mal ihre eigene Bubble.
Ja, genau. Da gibt es halt auch nochmal Möglichkeiten, so Forschung zu publizieren und die dann natürlich auch zu verbreiten. Und ich meine, ja, dann hast du halt ein Paper oder eine Forschung, wo gezeigt wird, dass es signifikant ist, aber hast keinerlei Möglichkeiten, das halt irgendwie von außen zu betrachten und zu kontrollieren. Also demnach, Globulis sind leckere Zuckerkügelchen, und aber das Einzige, was sie bringen können, ist ein Placebo-Effekt.
Ich wollte gerade sagen, hättest du das einfach mit den leckeren Zuckerkügelchen stehen lassen, dann würde ich sagen, wo ist die Studie, die das beweist?
Gut, es sind leckere Zuckerkügelchen für Personen, die Zucker mögen.
Ja, aber das wäre ja die interessante Frage, ob sie wirklich lecker sind. Das ist ja ein Statement, das du machst.
Oh. Gut, ich werde dazu eine Studie demnächst machen.
Gut. Willst du die ganze... wie heißt das? Dose von Mondlicht-Globuli. Genau. Apropos Mondlicht-Globuli. Ich habe jetzt beim Einkaufen im Kaufland habe ich nach Käse gesucht und habe fast ins Käseregal gekotzt, als ich über den Demeter Mondlicht-Käse gestolpert bin.
Oh Gott.
Ja. Ich habe es mir durchgelesen, die Packung in die Hand genommen, mir durchgelesen, was da dran so besonders ist. Und es ist tatsächlich, dass die Milch wird halt bei Tag gemolken und bei Mondlicht dann gecast oder so, irgendwie so.
Wundervoll.
Und das soll was ganz Tolles sein. Ich hätte den tatsächlich. Interesse halber hätte ich ihn tatsächlich mal ausprobieren sollen, einfach nur um ihn ausprobiert zu haben, aber ich möchte diesen Leuten kein Geld geben.
Spoiler Alert, es wird wahrscheinlich einfach geschmeckt haben wie Käse.
Ja, natürlich, aber
ich muss sagen, ich habe ja in Bezug auf Demeter auch so ein bisschen ein zwiegespaltenes Verhältnis, weil ich muss sagen, ich finde es insofern ganz gut, weil ich glaube, dass die relativ gute, sage ich mal, Bio-Anforderungen haben, die auch relativ streng kontrolliert werden, aber dieser Schwurbelanteil gefällt mir nicht.
Exakt, und das ist das, was mich stört. Und ich habe das Gefühl, dass dieser Bio-Kram, das ist das Zugpferd, mit dem die ihren Schwurbelunterbau sellen wollen. Also die machen nicht erst Bio und dann ist da Schwurbel dabei, sondern die machen Schwurbel und dann ist da noch Bio drin, um es halt massengängiger zu machen. Weißt du, wenn du nämlich nur schreiben würdest, wir vergraben Kuhhorn, Kackhörnchen, um die Mondenergie in das Getreide zu holen, würde jeder sagen, what the fuck, dafür bezahle ich doch kein Geld. Aber ja, hier, wir streicheln täglich unsere Kühe und das ist alles voll Bio. Ach, und wir vergraben Kackhorn, können wir sagen, ja, okay, aber immerhin geht's den Kühen gut. Das ist dieses, was ich gesagt habe, dieses Guilt-Tripping mit dem nach dem Motto, im schlimmsten Fall bringt's nix.
Nee, genau.
Oder aber es schadet auch nicht. So, ja. Ne? Aber deshalb finde ich das ja so perfide. Ja.
Ja, wunderbar. Dann würde ich sagen, sind wir für diese Folge auch am Ende.
Und ja. Am Ende.
Ja, das glaube ich dir. Ich bin.
Was hast du denn gelernt, bevor ich uns rauskehre?
Was habe ich gelernt? Ich habe gelernt, dass wir wieder regelmäßiger aufnehmen müssen. Dass sich Klein Bennel diebisch über Motorsport freut und dass es dann wieder weitergeht. Oh. Jetzt muss ich gerade nochmal gucken, worüber wir alles gequatscht haben. Dass man jetzt mit frisierten E-Scootern mit 100 km/h über irgendwelche Rennstrecken brettert. Die neueste Generation von Formula E-Autos wahrscheinlich mit Raketenantrieb aufgrund von explodierenden Lipo-Akkus beim Aufladen über die Rennstrecke flitzen. Also wenn das passiert, gucke ich es mir auch an. Und dass wir unserem überdimensionalen Radioteleskop eine Brille aufziehen müssen, damit wir die schwarzen Löcher besser sehen.
Das wird eine teure Brille, glaube ich.
Tja. So ist das. Und was hast du schon
gesagt? Ich wollte gerade sagen, das ist wie mit alter Technik. Früher war die Grafik auch scheiße.
Genau.
Ich habe gelernt, dass man noch keine Schweineteile als Ersatzteile für den Menschen nutzen kann. Leider. Dass man den Tod auf dem EEG beobachten kann. Das fand ich immer noch ziemlich. Es ist so.
Ja, das war aber, ja fancy.
Puh, also es ist halt, glaube ich, in meinem Kopf ist es deeper, als es eigentlich ist. Aber ja. Naja. Aber ich fand es auch sehr cool, dass Natrium schlecht ist, Avocados gut sind und Handys einen nicht unfruchtbar machen. Ich glaube, damit habe ich es richtig zusammengefasst, oder?
Ja, wundervoll.
Ah ja, und dass, wenn man auf den Zucker verzichtet, wenn man auf das Salz verzichten will, aber trotzdem irgendwelche Brause, irgendwas sich in den Mund schmeißen will, kann man auch gerne die Globulis nehmen, weil im Zweifelfall schaden sie nichts. Sie bringen aber auch nichts.
Genau. Wunderschön zusammengefasst. Besser hätte ich es nicht machen können.
Ja, doch, wahrscheinlich. Ist egal.
Nee, ich find's wunderbar.
Gut, dann kehre ich uns raus.
Tun Sie.
Und spreche das Wort zum Sonntag quasi. Also, geht ein Mann in die Werkstatt, sagt zum Werkstattleiter, mein Auto ist kaputt, es hat Wasser im Vergaser. Dann sagt der Werkstattleiter, Wasser im Vergaser? Das ist doch lächerlich. Ich werde das gleich mal überprüfen. Wo ist denn das Auto? Ja, darauf der Kunde zum Werkstattleiter, im Pool.
Super.
Hey, ich habe nie gesagt, dass das hier humoristisch anspruchsvoll ist.
Ich hätte einen anderen Witz, den du mir geschickt hast, wo du meintest, er ist zu böse, noch besser gefunden.
Okay, dann ist er aufgeschoben.
Nächstes Mal. Nö. Ja gut, dann hat mich gefreut, dass wir jetzt nach über 2 Monaten es doch nochmal geschafft haben.
What? So lang? Ach Gott, das ist fürchterlich.
Ja, ich sehe gerade hier, 6.3. war unsere letzte Aufnahme.
Ja,
die Zeit fliegt. Die Zeit fliegt.
Ich habe keine Ahnung. Dann bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Dir noch einen schönen Sonntag. Mutti, friemel schön weiter an den Daten von deinen Rennautos. Und ja, bis zum nächsten Mal. Psst. Ciao.
Highly confident. Tschüss.